Hallo liebe Uhrenfreunde und alle, die es hoffentlich noch werden möchten. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir starten heute mit der ersten Folge in die dritte Staffel des deutschsprachigen Uhren-Podcasts. Alles rund um die Uhr. Passion for Watches Germany. Und dass wir nun schon gemeinsam in die dritte Staffel starten, ist allein euer toller Verdienst da draußen. Euren Support, den ihr für mich und diesen Podcast leistet, egal ob ihr ihn abonniert, euren Freunden weiterempfiehlt und teilt oder mit mir in den Austausch geht, was ich sehr genieße und sehr schätze, denn da draußen sind so viele tolle Uhrenkenner und Uhrenenthusiasten, Frauen wie Männer, das macht richtig Spaß. Einfach von mir ein dickes Dankeschön und an dieser Stelle bitte weiter so. Wir sind mittlerweile eine richtig schöne, kleine, feine Community, die kontinuierlich anwächst und das ist einfach euch zu verdanken. Danke, danke, danke. Doch was erwartet euch in dieser ersten Folge der dritten Staffel? Es wird, wie könnte es anders sein, richtig urig. Wir schauen gemeinsam mit meinem Gast, Mr. B. Ihr kennt ihn vielleicht als Uhren- und Lifestyle-YouTuber und Blogger, unterwegs auch in Instagram. Und er ist einfach ein Uhrenenthusiast erster Stunde, erster Klasse. Es macht richtig Spaß, mit ihm über Uhren zu plaudern. Und gemeinsam mit ihm schaue ich auf das Uhrenjahr 2020 zurück. Doch nicht nur mit einem Blick in die Vergangenheit, sondern mit einem Blick auf die Themen, die 2020 hervorgekommen sind, 2020 wichtig waren und uns auch in das neue Jahr 2021 begleiten und man einfach als Uhrenfreund auf dem Schirm haben soll, wenn man mitdiskutieren möchte. Und ja, ich denke, der ein oder andere Tipp für die ein oder andere Uhr und die Marke dahinter, beziehungsweise auch die Story dahinter, ist definitiv für euch mit dabei. Nun wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dieser ersten Folge und bleibt mir weiter treu, euer Daniel. Ja, hallo liebe Uhrenfreunde, jetzt ist es endlich soweit. Wir starten in die erste Folge der dritten Staffel, alles rund um die Uhr, Passion for Watches Germany. Und ihr habt es im Vorspann schon gehört, direkt mit dabei, einen besonderen Gast, und zwar den lieben Konstantin. Ihr kennt ihn vielleicht als Mr. B, er, ja, Uhrenenthusiast erster Klasse und Hobby-YouTuber, so nennt er sich selbst, ich würde sagen, bei, ja, schon deutlich über 8000 Abonnenten in YouTube, ist da schon ein bisschen mehr als Hobby dahinter. Hallo Konstantin.
Ja, hallo Daniel, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich, dass ich auch mal die Zeit gefunden habe, hier beim Podcast mitzumachen. Bin mega gespannt auf die Folge und freue mich auf das, was wir heute so besprechen werden. Und danke für die tolle Vorstellung.
Sehr, sehr gerne. Also es macht ja immer Spaß, sich mit Leuten zu unterhalten, die ähnlich, man muss es sagen, verrückt sind wie man selbst. Weil, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir immer so geht, aber wenn ich so bei normalen Bekanntenkreis oder Koma 10 Minuten anfange, über eine Uhr oder sonst irgendwas zu reden, werde ich schief angeguckt, als hätte ich sonst nichts zu tun. Und da ist es immer wieder schön, mit Gleichgesinnten zu sprechen, wie auch die Zuhörer da draußen oder die Zuhörerinnen sind ja immerhin knapp 16%.
Ja, immerhin.
Definitiv. Also wir haben ja heute auch ein bisschen was mit Damenuhren dabei, also von daher wieder für jeden was am Start. Und nee, da freue ich mich auf diese Folge und dass du auch mit dabei bist. Du bist ja, wie ich quasi schon gesagt habe, auch auf YouTube schwer unterwegs. Ich habe jetzt gerade nochmal geschaut, ganz glatt 8580 Abonnenten, das ist ja schon ein bisschen was, ne?
Gut, man muss überlegen, ich bin jetzt im März diesen Jahres 4 Jahre auf YouTube und das ist wirklich ganz normal gestartet als Hobby. Ich hatte ein bisschen Zeit, ich beschäftige mich insgesamt mit Uhren und Uhren sammeln ja auch seit 2007, 2008. 2008 dann so die erste, ich sag mal, richtige Uhr gekauft, eine Automatikuhr. Und die meisten Uhren-Nerds kennen das. Irgendwann ist man in der Phase des Lebens angekommen, wo man eine Uhr braucht, beschäftigt sich ein bisschen damit, wird entweder angefixt oder lässt es bleiben. Und ja, wie gesagt, seit 2008 dabei. Und YouTube als solches macht halt Spaß, weil du hast es gerade sehr schön erwähnt. Im privaten Freundeskreis habe ich jetzt nicht so viele Uhrenfans oder Leute, die sich für Uhren interessieren, aber durch YouTube mit anderen Uhren-YouTuber, ich sag mal hier der Markus, der Flo und auch der Burak, mit dem man sich unterhält, Alex von Federhaus, da tauscht man sich ja auch aus, beziehungsweise dann auch, und das ist für mich das Tolle mit den Abonnenten, mit den Leuten, die unter den Videos schreiben. Also das finde ich auch immer sehr toll bei meiner Community, dass unter den Videos dann auch sehr rege diskutiert wird, geschrieben wird, Anregungen gegeben wird und da kann man sich dann quasi auch sehr schön über das Hobby im Allgemeinen austauschen.
Das stimmt definitiv. Ja, der Austausch ist eh immer das Schönste und ich finde es auch immer besser, wenn es mal über das Thema Forum oder so hinweggeht, weil das muss man ja schon sagen, sobald alles immer nur so, ja, ich sag mal, schriftlich hart auf hart erfolgt, da kommt ja oftmals in die Gespräche eine gewisse Würze rein, die man in einem Hobby eigentlich gar nicht braucht. Und daher finde ich das immer sehr angenehm, wenn man, ja, im Moment ist das ja natürlich schwierig mit Corona, aber ein bisschen face to face sprechen kann oder zumindest sich aktiv dann über Instagram oder die Kommentare halt selbst austauschen kann und so, ja, das Hobby ein bisschen pushen kann, beziehungsweise einfach sich auch mal so ein bisschen vom Alltag ablenken kann. Das ist ja, das Hobby ist ja dafür da und vielleicht braucht man das in der aktuellen Zeit ja ein Stück weit umso mehr, ne?
Ja, gerade weil man ja auch nicht mehr so viele Möglichkeiten hat. Obwohl, interessanter Einwand noch zum Forum. Ich habe damals wirklich angefangen, mich über Uhren zu informieren, auch in Uhrenforen, also dem Uhrenforum quasi und auch dem R-L-X Rolex Forum und habe da auch sehr lange recht aktiv mitgeschrieben, muss ich auch ehrlich sagen. Aber ja, klar, YouTube, soziale Medien, Instagram hast du gerade erwähnt, das kommt immer mehr und ich finde da auch dann den Austausch dynamischer. Um es mal so darzustellen, weil klar, face to face oder wenn man sich direkt unterhält, kann man sich noch besser austauschen, als wenn es in reiner Schriftform
Das
passiert.
stimmt definitiv. Und du machst deine Videos ja auch auf Englisch, ne? Das habe ich so richtig gesehen.
Ja, es ist witzig. Ich habe ursprünglich meinen Kanal gestartet, rein in Englisch und habe dann viele Kommentare gekriegt von auch deutschen Abonnenten, die gesagt haben: Ja, bist Deutscher, warum machst du jetzt alles nur in Englisch? Und habe dann gesagt: Gut. Habt ihr recht, so viele deutsche Uhren-YouTube-Kanäle gibt es auch nicht. Und habe dann angefangen, zusätzlich zu den englischen, auch deutsche Videos zu machen. Und im Moment ist, glaube ich, so vom Anteil der Hauptteil meiner Abonnenten deutschsprachig. Ich glaube, so um die 15%, 20% englischsprachig. Und ja, macht mir beide Spaß, hilft mir, mich sprachlich dann auch ein bisschen noch weiterzuentwickeln. Und ist, denke ich mal, trotzdem nach wie vor interessant. Und ich wollte halt auch nicht dann die englischen Videos auslaufen lassen, weil ich halt von Anfang an auch sehr viele englische Subscriber oder Abonnenten hatte.
Ja, also ich finde das sehr interessant. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, habe mir mal zwei, drei Videos von dir auf Deutsch und auf Englisch angeschaut. Du schaffst es ja wirklich, die Performance, die du gibst, auf Englisch und auf Deutsch wirklich fast eins zu eins auf demselben Level zu halten. Das ist ja, das kann dir manch ein Schauspieler nicht
Dankeschön.
nachmachen, glaube ich. Also wenn man jetzt nicht den Ton dazu hätte, würde man manchmal glauben, man sieht dasselbe Video nochmal. Nur eben auf Englisch, also das macht sie schon richtig gut, ja.
Aber das war auch eine lange Lernkurve. Wie gesagt, 4 Jahre mache ich YouTube jetzt allgemein und ich arbeite in Takes. Das heißt, ich schreibe jetzt nicht alles vor oder so, aber ich teile das Video und teile. Und nehme dann erst den ersten Teil in Deutsch auf und danach den Teil in Englisch. Das heißt, eigentlich weiß ich dann, was ich in Deutsch gesagt habe und versuche das dann aufs Englische umzumodeln. Deswegen ist das zum Teil wirklich sehr, sehr identisch.
Also mir gefällt es auf jeden Fall und für alle, die dich noch nicht kennen, in dieser Podcast-Folge, die ihr jetzt hoffentlich auch alle hört, findet ihr in der Beschreibung zur Podcast-Folge auch, wie ihr zum Konstantin, zum Mr. B kommt, sei es auf Instagram oder YouTube und besucht ihn da auf jeden Fall und ihr wisst, was immer wichtig ist in YouTube, als auch bei meiner Podcast-Folge. Ich kann es nicht oft genug betonen. Einmal abonnieren bitte und ein nettes Kommentar da lassen oder natürlich auch ein positives, kritisches. Das ist immer sehr gern gesehen. Genau. Jetzt wisst ihr auch, mit wem es ihr sozusagen heute zu tun habt. Mich kennt ihr dann vielleicht der eine oder andere schon ein bisschen länger, zumindest mal meine Stimme. Und das heißt, wir sind hier heute in doppelter Besetzung als Uhrenfreaks nennen wir es mal positiv, Uhrenenthusiasten, ja. Das ist etwas schönere
Genau,
Wort,
ja.
ja. Bei Freaks kommt man, denkt man immer gleich so an Zwangsjacke. Gut, ist vielleicht nicht schlecht, muss halt eine Uhr irgendwie noch an den Arm gehen. Aber und wir möchten, wie ihr im Vorspann gehört habt, nochmal einen kurzen Rückblick in das Jahr 2020 wagen. Das war überschattet mit ganz, ganz vielen Ereignissen in der Uhrenwelt und fernab der Uhrenwelt, in der Uhrenwelt selbst, Messen und gewohnte, ja, Möglichkeiten, sich als Uhrenfan zu treffen, sind komplett ausgefallen. Hersteller sind, ja, mussten ihre Präsentationen verlegen auf die Medien online und zum Teil, manche leider Gottes, sind auch noch mehr in den Bereich Print wieder reingegangen. Das kann man in geteilter Meinung sehen. Aber dabei sind letztes Jahr sehr viele sehr interessante Modelle entstanden, auch die es nochmal zu beleuchten gilt, bevor wir dann in einer der nächsten Folge ganz intensiv auf das neue Jahr 2021 blicken. Und ja, perfekt dafür ist der gute Konstantin. Wir zwei schauen uns da mal verschiedene Themen an. Mit dabei ist alles von, ich sag mal, Tissot bis Rolex und Hublot. Wir haben da alles dabei, alle Preisklassen sozusagen und für jeden etwas, was ihn interessiert. Ich würde einfach mal sagen, wir starten mit Breitling, ja. Breitling, eine sehr tolle, schon alte Marke, die immer wieder für, ja, für, wie soll man sagen, die es immer wieder auf den Kern bringt, ne?
Oh.
Also, das war jetzt ein rausgewürgt, der Wortwitz. Aber da gab es ja, oder da gibt es ja einige umstrittene Themen rund um Breitling, seit da ein neuer Chef sozusagen waltet und schaltet. Jetzt wollen wir aber mal darauf schauen, was positiv gelungen ist, gerade im Jahr 2020. Und ja, das war für mich auf jeden Fall der Chronomat. Für dich, was war es für dich noch für ein Thema von Breitling, wo du sagst, neben dem Chronomat, das müssen wir hervorheben?
Also ich bin ja auch sehr, sehr großer Breitling-Fan, verbreite aber auch im Moment sehr gerne den Hashtag Bring Back the Wings, weil ich es halt nicht so ganz gerne mag, dass Breitling dem Navi-Timer die Flügel gestutzt hat, sozusagen. Aber ich bin bei dir. Gerade die Vorstellung des Chronomaten hat mich super überrascht. Gerade auch, dass sie das Rouleauband wieder neu vorgestellt und neu aufgelegt haben. Tolle Uhr. Und wir haben uns ja gerade auch schon mal über diese blaue Limited Edition unterhalten, die auch sehr am Original ist. Und da fällt es dann auch nicht auf, dass das Schwingenlogo nicht mehr da ist, sondern ein normales Breitling-W, weil sie dann halt wirklich auch original in die Vergangenheit gehen und das Ziffernblatt genauso gestaltet haben. Also definitiv diese Breitling Chronomat Special Edition für mich ein Highlight, aber auch die Art und Weise, wie gut sich Breitling den neuen Gegebenheiten angepasst haben. Denn was sie da gemacht haben mit der Vorstellung der neuen Modelle und vor allem des neuen Chronomaten, das ist kaum einem anderen Uhrenhersteller so gut gelungen. Und das war wirklich dieses quasi Online-Event, ähnlich was Apple dann auch so macht, wo sie dann die ganzen Modelle vorgestellt haben. Herr Kern hat da gesessen, hat über die Modelle gesprochen. Sie haben Renderings davon gezeigt, aber hatten auch die Originaluhren dann da und gefilmt. Und das fand ich dann wiederum sehr positiv. Also das hat gezeigt, dass Herr Kern sich da auch sehr schnell den Gegebenheiten anpassen kann und da auch offen ist, um neue Wege einzuschreiten. Wie du gerade gesagt hast, manche sind auf Printmedien zurückgegangen. Und das fand ich dann auch von Breitling wirklich einen guten Schritt in die richtige Richtung.
Definitiv, das hätte ich von Breitling, muss ich ehrlich gestehen, gar nicht so erwartet, dass sie den Weg so offensiv und so gut gehen. Und du hast es schon gesagt, gerade in dem Video, als es veröffentlicht wurde, so Werbevideos, wo Uhren wahnsinnig toll aussehen, die kann natürlich jeder irgendwie mal machen, aber dass sie wirklich die Originaluhren gezeigt haben, das hat dann schon einen guten Eindruck vermittelt, wie die Uhr tatsächlich auch wirkt und aussieht. Und mit dem Chronomaten haben sie ja ein sehr, sehr breites Spektrum auch auf den Markt geworfen, möchte ich fast sagen, an Farben und an Kombinationen und an Zifferblättern. Das ist ja, Da können sich manche Magier eine Scheibe abschneiden, finde ich. Insbesondere gerade auch die Rosé-Varianten. Das ist ja immer mehr im Kommen. Leider Gottes wird ja Bicolor in Gold ein bisschen vom Markt verdrängt, so habe ich das Gefühl. Gibt es für dich, du hast schon gesagt, die Limited Edition, das ist diese, hoffentlich stimmt mein Italienisch, Frecce
Ich habe darauf gehofft,
Tricolori.
dass du es
Ja, dachte ich mir schon.
aussprichst.
Ich muss ja gestehen, ich habe ja schon mal in einer Staffel habe ich ja schon mal eine spezielle Folge zu diesem Chronomat gemacht. Deswegen habe ich auch schon mal gegoogelt, aber googeln und wissen, wie man es ausspricht und richtig aussprechen können, das ist ja immer relativ. Nee, aber das ist auch mein Favorit, da sind wir voll auf einer Linie, hat für mich auch noch so ein bisschen, ja, klar, es greift das Urthema und die Uridee des Chronomaten wieder auf und damit ist für mich auch schon so ein Stück weit mehr Geschichte noch dahinter und das macht dann das Thema rund und außerdem, was Breitling kann, ist Stahl und Blau, schon immer.
Oh ja, oh ja.
Du hast ja selbst die Stahlblau-Variante des Avenger, ne? Da bin ich richtig.
Genau, Breitling Avenger Chronograph 43 mm mit dunkelblauem Ziffernblatt und dann silbernen Totalisatoren. Immer noch die meistgetragenste in meiner Sammlung und habe ich auch aktuell wieder im
Ja,
Arm.
also das ist für mich auch so das Breitling-Urgesicht, ne? Also ich habe ja selber die Avenger, die 2 aus Titan noch, aus dem Jahre 2005. Und das ist einfach für mich so, dass das Breitling-Urgesicht, aber wohlgemerkt als Chrono. Das macht für mich so die Marke Breitling aus, die ja jetzt viele sozusagen etwas verloren sehen und der Kern. Mit dem Chronomaten hat man definitiv ein Standing gesetzt, dass man auch althergeholtes, was ja so ein bisschen das Motto ist, neu machen kann, aber besser machen kann, finde ich. Und gerade das Rollo-Armband ist sehr, sehr angenehm zu tragen. Ich hatte sie schon am Arm, allerdings mit schwarzem Ziffernblatt und ja, so weiß-silbernen Totalisatoren nicht so ganz meins, aber das Armband ist das Armband und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Was meinst du zum Preis? Es steht ja so, ich sag mal, die normalen Versionen gehen alle mit 7.900 € los. Da gab es am Anfang so die Diskussion, dass Breitling da jetzt vielleicht mal 1.000, 2.000 € zu hoch gegriffen hat. Wie siehst du das?
Das sehe ich nicht so, weil man muss sich mal überlegen, was Breitling da bietet. Einmal ist Breitling ja kein junges Unternehmen. Die haben an sich schon eine sehr lange Historie, waren auch sehr lange ein eigenständiges Unternehmen, was man ja auch hervorheben muss. Und du musst halt schauen, was fließt in so eine Uhr rein. Klar, sie haben sich an der Vergangenheit orientiert, sie haben sich Zeit genommen und eine Uhr quasi aus den, was waren es, 70er, 80er Jahren ins Jahr 2020 gebracht und das wirklich mit einer sehr großen Detailverliebtheit, was ich auch anerkennen kann. Plus, du hast das B01 Chronographenwerk, Colmville-Chronographenwerk, technisch auf jeden Fall super interessant, ein sehr schönes Chronographenwerk, ist, glaube ich, mittlerweile auch, muss ich gucken, mehr wie 10 Jahre doch auch mittlerweile auf dem Markt 2010, 2009, wenn ich mich nicht irre, hat
2009, ja,
Breitling das
genau.
vorgestellt. Ja. Und ist für mich ein sehr tolles Chronographenwerk. Und meiner Meinung nach sind sie da auf einem Level mit Omega und auch mit anderen Herstellern. Und wenn ich mir dann angucke, für eine Omega Speedmaster zahlst du jetzt mit dem neuen Modell auch 7.000 €, 7.100 € für ein Handaufzugswerk. Da finde ich das für das Gebotene, was man da bekommt, auf jeden Fall fair. Und man muss natürlich auch gucken, wie sieht der Marktpreis dann im Allgemeinen aus? Ob man jetzt bei Omega guckt oder bei Breitling, das ist dann ja auch so eine Sache, wenn man dann hinterher mal auf den Gebrauchtmarkt guckt zum Beispiel.
Das stimmt, ja. Ich denke, viele vergleichen oder wenn man die Leute, die sagen, also ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehört und auch die Diskussionen in den Kommentaren immer wieder so aufgenommen, dass man da so ein bisschen hochgegriffen hat. Ich meine, man muss ja mal zwei Punkte noch sehen. Man darf das Ganze nicht mit dem Avenger vergleichen, finde ich. Also auch wenn viele natürlich so ein bisschen in die Richtung gehen, ne, es ist eine Stahluhr, der neue. Die neue Variante, die ist, wirkt mal ganz grob gesagt ähnlich verortet. Und da sind wir schnell, ich glaube, der Super Avenger ist mit 5.700 € oder sowas am Start, ist aber, glaube ich, immer noch das Etawalchu 7750 verbaut und kein Manufakturkaliber.
Richtig. Also es gab, glaube ich, mal eine Avenger Limited Edition mit B01-Werk, aber in der Regel auch die Bandit und so weiter. Die haben alle, auch mein Breitling Avenger, noch das ganz normale 7750, kostzertifiziert, muss man sagen, drin. Und das kann man halt nicht eins zu eins vergleichen. Und auch wenn man sich dann die Qualität und nochmal die Haptik des Bandes etc. anguckt, das ist halt auch nochmal auf einem
Das
anderen
stimmt.
Level.
Also ich glaube, von unserer Seite aus, jemand, der noch eine Uhr sucht und, sagen wir mal, noch ein bisschen besseren gefüllten Geldbeutel hat, der sollte sich dringend mal die Chronomat anschauen. Die sollte man als Uhrenkenner zumindest sich mal angesehen haben und auch auf dem Zettel haben, weil ich glaube, dass die auf lange Sicht eines der interessantesten Breitling-Modelle sein wird, die Breitling so ein bisschen in die kernische Zukunft tragen.
Schön gesagt. Ja gut, und der Navi-Timer als solches ist natürlich auch interessant, obwohl da die Wasserdichtigkeit dann nicht gegeben ist. Und für mich ist der Chronomat halt einfach noch die ikonischste Breitling, einfach aufgrund der Reiterlünette, aufgrund ja, des Rollo-Bandes. Also das haben sie wirklich sehr schön zusammengefasst.
Das stimmt, und du sprichst gerade den Navi-Timer an, und wenn man mal eine Geschere zum Navi-Timer beziehungsweise zum Chronomaten schlagen. Die beiden Modelle gibt es mittlerweile auch für Frauen, was ja fast ein bisschen verwunderlich war, da sich Breitling ja mit Damenuhren in dieser Variante, sagen wir mal, immer ein bisschen schwieriger getan hat. Und jetzt haben wir den Chronomaten mit Rollo-Armband, mit allem drum und dran als Drei-Zeiger-Variante in sehr vielen verschiedenen, ja, Kombinationsmöglichkeiten, auch für Damen in 36 mm und sogar in 32 mm für das ganz schmale Handgelenk, würde ich mal sagen.
Und ich finde auch die Varianten sehr gelungen, wenn man sich die mal genauer anschaut. Also auch da, was sie da gemacht haben, was sie herausgebracht haben, auf jeden Fall interessante Uhren. Man muss allerdings auch berücksichtigen, Breitling, ich meine, ich habe von 2011 bis 2015 in China gelebt, da war Breitling damals nicht das Thema. Und Herr Kern hat Asien für sich entdeckt, die sind da massiv vorgegangen, sehr präsent unterwegs und haben dann auch immer geguckt, weil auch in Asien die weiblichen Käufer da auch auf Uhren Wert legen. Ich glaube, da war von Omega die Constellation bei Damen sehr beliebt, neben der Rolex Datejust. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann ist der Move gerade vom Chronomaten in der Damenvariante sehr geschickter, denn der nimmt so ein bisschen minimal, finde ich, von der Omega Constellation zum Beispiel dieses Designspiel auf und ist da dann auch interessant, beziehungsweise glaube ich schon, dass da die Uhr als solches auch auf ja, sehr viel Zuneigung stoßen wird.
Ja, vor allem ist es auch so, dass ich sag mal, die schlichten 36er Modelle, blau, weißes Blatt oder weißes Blatt mit Rosé-Indizes und Co., die lassen sich prima von Männern mit einem schmalen Handgelenk tragen, ohne dass er auch nur im Ansatz irgendwie jetzt weiblich wirken würde, ne, wenn es natürlich zum Handgelenk passt.
Auch das? Auch
Also
das?
von daher hat man sich hier sicherlich einen deutlich breiteren Markt mit entschlossen, und die Modelle, die, naja, ich sag mal, von der Optik her dann vielleicht doch eher dem weiblichen Geschmack zuzuordnen wären, mit den, ja, Diamanten auf der Lünette, die kommen gerade mit dem Farbspiel sehr frisch rüber. Gerade die Minzgrüne wird es ja genannt.
Die ist klasse, die Mintgrüne.
Das ist eine Farbe, also meine Freundin hat die Uhr gesehen, hat gesagt, boah, die muss ich haben. Man muss dazu sagen, sie kennt sich mit Uhren nicht wirklich aus. Dann habe ich ihr den Preis genannt, dann sagte sie, vielleicht warte ich noch einen Ticken damit. Aber auf jeden Fall eine wahnsinnig, wahnsinnig schöne Uhr. Und die Form, die dieses Rollo-Armband in Verbindung mit dem Gehäuse vorgibt, ist ja im Prinzip eine sehr, sehr beliebte Form, möchte ich fast sagen. Viele Uhrenhersteller versuchen das immer wieder so nachzuahmen, aber das Rollo-Armband hat hier ja doch
die einfach die runden Glieder, die machen das einfach nochmal viel geschwungener, ne? Und verkörpern, glaube ich, so dieses, ja, 70er-Jahre-Design besser wie alles andere, ne?
Ja, definitiv.
Also, es gibt ja jetzt noch eine ganz neue Uhr von Tissot, auf die gehe ich jetzt noch gar nicht genau ein. Die wurde jetzt die Tage vorgestellt, die hat irgendeinen kryptischen Tissot-Namen. Die greift das nicht vorweg.
Leider, leider erst noch als Quarz, obwohl es da heißt, die wollen auch noch eine Automatikvariante
Ich sehe
bringen.
schon, du bist da absolut auf dem Laufenden, richtig? Ja, also da soll noch eine Automatikvariante, wahrscheinlich auch mit dem Powermatic 80 rein. Aber auf jeden Fall eine Uhr, die in die ähnliche Kerbe schlägt und mich allerdings tatsächlich auch an Omega-Modelle aus den 70ern erinnert. Aber dazu gibt es noch eine spezielle Folge. Deswegen, wer jetzt neugierig geworden ist, immer schön dranbleiben. Da kriegt ihr noch was auf die Ohren. Genau, ja. Und das
Cliffhanger.
ganz ungewollt, als hätte ich es vorher einstudiert. Ja, Breitling Chronomat für Herren und für Frauen ein guter Tipp und auch eine sehr schöne Uhr. Genauso wie, du hattest es im Vorgespräch schon gesagt, auch der Navitimer für Frauen. Eine sehr, sehr schöne Uhr, sehr vielfältig. Und interessant, für Herren muss ich sagen, gefällt mir die Modellvariante weniger, wegen der Lünette vor allem und weil ein Navitimer für mich ein volles Ziffernblatt braucht.
Ja, da bin ich 100% bei dir. Also ich muss sagen, Avenger, Entschuldigung, Chronomat für die Damen beziehungsweise in kleineren Größen, Dreizeiger, wundervolle Uhr. Navitimer in der Variante nicht so wirklich meins, vor allem wegen der Lünettenform. Das gefällt mir beim normalen Navitimer besser und ich weiß es nicht. Im Endeffekt finde ich die Uhr nicht ganz so rund, wie sie das beim Chronomaten hinbekommen haben in der kleineren Variante als Dreizeiger.
Es wirkt an mancher Stelle ein Tick weit zu verspielt für mich. Und
Man könnte jetzt sagen, femininer.
ja, also tatsächlich, ich habe meiner Freundin die Uhr auch gezeigt, beziehungsweise hatte sie im Rahmen, für die, die es gehört haben, des Uhren-Adventskalenders, habe ich eine Spezialfolge mit dem guten Benedikt von Jubilä Altair, eine Folge rein über Damenuhren gemacht und habe sie darin behandelt. Und da habe ich doch einige Kommentare beziehungsweise Nachrichten auch auf Instagram bekommen, dass das eher weniger so dass das Gelbe vom Ei ist, wie man so schön sagt. Tatsächlich sehr gut kam die Uhr an. Ich habe jetzt leider Gottes so spontan den Namen vergessen. Und zwar, das ist eine relativ neue Variante, wirkt so ein bisschen wie Breitling Colt für Damen. Hat die Lünette ist aber so ein bisschen ja polierter sozusagen und wirkt damit sehr schmuckig und die kam sehr sehr gut an. Da muss ich tatsächlich, ich pack euch in
Die Super Ocean.
den nein, die Super Ocean war es nicht. Es ist eine sehr sehr interessante Uhr. Ich habe sie auch auf meinem Instagram-Kanal gepostet. Da könnt ihr sie sehen. Da findet ihr auch dann direkt den Namen dazu. Die kam sehr, sehr gut an. Also so ein bisschen im Avenger-Style für Damen. Also ja, also eine markante, schöne Damenuhr. Ich glaube, 38 mm hatte sie. Sehr, sehr interessant.
Also es gab mal eine Lady Colt, die hat Breitling aber, meine ich, eingestellt.
Ja.
Oder ist das die
Ja,
Galaktik?
genau. Guck, guter Mann. Richtig. Galaktik, das ist
Genau
sie,
hinweg.
genau.
Das muss ich mich ein bisschen outen. Habe ich mich jetzt spontan daran erinnert, weil meine Mama hat die Galaktik und die haben uns, hat sie mich gefragt und war beim Juwelier und dann habe ich ihr die empfohlen. Und die rockt sie seitdem nonstop. Super coole
Ja,
Uhr.
definitiv. Also da habe ich sehr oft wieder gespiegelt bekommen, dass die sehr, sehr gut ankommt. Und ja, also die Galaktik ist ja irgendwie so eine Mischung irgendwie, finde ich, aus Avenger und Chronomat. Also der alte Chronomat, wohlbemerkt, ne?
Ja.
Nicht der aktuelle. Also sehr, sehr interessantes Modell und auch das Ziffernblatt, wie es gestaltet ist. Also es macht auf jeden Fall richtig Spaß, die Uhr anzuschauen. Und die kam sehr gut in der Damenwelt an. Also hat jetzt.
By the way, Breitling Galaktik 41 mm mit Panoramadatum, Herrenuhr. Super interessant. Ich glaube aber auch unter der Kernherrschaft wurde die Breitling Galaktik jetzt eingestellt.
Ja,
leider.
Die wurde eingestellt, das weiß ich. Das habe ich gerade kürzlich, du wirst lachen, in einem Forum gelesen.
Ja,
wir
guck
hatten
mal.
ja gerade vorhin das Thema Forum und das. Ich, eigentlich bin ich nicht so der Forum-Mensch, aber das habe ich tatsächlich gelesen. Da gab es auch ein paar widerwillige Worte, sagen wir es mal so. Also Breitling ist einfach eine sehr spannende Marke und zieht viele Diskussionen auf sich und das macht das Ganze ja umso schöner. Wir haben tolle Modelle jetzt für Damen uns angeschaut und ja, den Chronomaten nochmal in den Fokus gezogen. Es gab natürlich noch einige andere spannende Modelle 2020 von Breitling, aber das findet ihr auch alles auf der Homepage, beziehungsweise könnt ihr auch auf meinem Instagram-Kanal immer nachvollziehen. Da habe ich doch einiges hochgeladen und gepostet für euch. Ich würde sagen, wir schlagen jetzt mal so die Brücke von Breitling rüber zu einer Marke, die, ja, wie soll ich sagen, gerade vor kurzem noch sehr für Aufsehen gesorgt hat, und zwar Omega mit der neuen Speedy. Was hältst du denn so davon?
Eine sehr schöne Weiterentwicklung. Endlich hat Omega auch mein Beten und meine Rufe erhört und die Krone ein wenig größer gemacht. Ich habe ja noch die Vorgänger Saphir Sandwich Speedmaster. Und ich mag die als solche, auch das 1863. 1863 ist halt das dekorierte Werk wegen Saphirglasboden sehr gerne, weil das auch sehr schön dekoriert ist. Aber die Krone als solches bei der vorigen Speedmaster fand ich immer ein bisschen zu klein, wenn ich ehrlich bin, gerade für eine Handaufzugsuhr. Wenn ich mir jetzt meine Takoya, meine Carrera angucke oder auch den Avenger, das sind Automatikuhren, die haben eine sehr griffige Krone und das ist mir ein bisschen abgegangen bei der Speedmaster. Aber als solches eine tolle Neuvorstellung. Ich mag das Band, obwohl es sich zu schließen sehr stark verjüngt. Muss man auf jeden Fall mal am Arm anprobieren. Sie haben das Gehäuse nochmal aktualisiert. Quasi hat das neue Modell oder das aktuelle Stahlmodell der Speedmaster Professional ja quasi die Form bekommen, wie die im letzten Jahr vorgestellte Anniversary Edition in Rose Gold. Mhm. Und das hat der Uhr als solches, finde ich, gut getan. Also mir gefällt das, was sie da gemacht haben. Das Step-Dial ist für mich phänomenal. Man hat so ein bisschen mehr diesen 3D-Effekt, wenn man aufs Ziffernblatt kommt, oder aufs Ziffernblatt guckt. Und im Allgemeinen ist das ein sehr schönes und sehr zurückhaltendes Update von der Speedmaster. Also auch da merkt man, dass Omega sich mit der eigenen Geschichte wieder auseinandergesetzt hat. Auch das aufgesetzte Omega-Logo auf dem Ziffernblatt bei der Saphirglas-Variante. Das gibt es leider nicht bei der Hazelite-Version, bei der Plexi-Variante. Und ja, sie haben es wirklich geschafft, die Uhr kontinuierlich weiterzuentwickeln, aber trotzdem alles beim Alten zu lassen. Mit einem aktualisierten Master-Koaxial-Handaufzugwerk, dem 3863, was auch an sich eine schöne Weiterentwicklung ist. Puristen sagen jetzt, es ist ganz weg von dem Original 321 bzw. 861-Werk. Aber ich finde auch, das 1861, 1863 war schon sehr weit weg vom 321. Und das 321-Werk ist das, was wirklich auf dem Mond war. Aber gut, andere Diskussion. Lange Rede, kurzer Sinn, neuer Speedmaster auf jeden Fall ein schöner Release. Ich selbst bin aber jetzt oder fühle mich jetzt nicht dazu gedrängt, mir die neue zu holen. Ich bin immer noch zufrieden mit meiner alten Speedmaster, in Anführungsstrichen.
Ja, also ich muss sagen, für mich war Omega immer so ein bisschen die Seamaster-Welt eher so mein Thema. Tatsächlich hat mich das neue Modell der Speedmaster doch wieder den Fokus von mir ein bisschen mehr nach Omega verschoben sozusagen, der zwischenzeitlich doch deutlich abgewandert war. Ich finde, was der neuen Version wahnsinnig gut tut, ist das Band. Hier hat man geschafft, irgendwie eine sehr klassische, ja, sportliche Alltagsuhr, so würde ich sie nennen. Die kannst du ja im Prinzip, ist das eine Uhr von der Optik her. Ich glaube, es gibt keinen Anlass, wo du sie nicht tragen kannst. Ob zum Hemd, zum T-Shirt oder was weiß ich was. Also es passt irgendwie alles. Und mit dem Band hat mir ihr eine besondere edle Sportlichkeit gegeben, die, ja, wie soll ich das ausdrücken, die mich einfach direkt, man sagt ja, glaube ich, in der Werbung so, im Marketing redet man ja davon, so 5, 6, 7 Sekunden etwa, und man weiß, was man toll findet. Und ich habe das Band gesehen, dachte, wow, die Uhr, die müsste ich mir auf den Zettel schreiben. Und gefällt mir wahnsinnig gut und ist ja, glaube ich, auch jetzt wieder so ein bisschen mehr an die Geschichte wieder angelehnt. Du hast es schon erwähnt gehabt, du bist ja hier, man hört es ja auch ganz schwer raus, der wirkliche Breitling-Fachmann von uns, Breitling sage ich schon, Omega-Fachmann von uns zwei, ist nicht so ganz meine Marke in der Hinsicht, aber man orientiert sich doch wieder so an die Grundmanifeste, die Moonwatch, das ist ja sozusagen, da habe ich mal schon eine Folge drüber gemacht, die Geschichte davon ist ja einfach wahnsinnig interessant und bringt insbesondere wieder so ein bisschen, wenn ich das richtig weiß, die Optik vom Apollo-11-Modell raus, ne, damit.
Genau, richtig. Und ich meine, viele haben sich ja auch beschwert, dass Omega die Speedmaster Professional nicht noch weiter gepusht hat, also quasi dann gesagt hat, hey, wir bieten jetzt auch noch eine Keramiklünette an. Und das war auch eine meiner Vorsagen im letzten Jahr, wo ich gesagt habe, es kommt ein neues Speedmaster, weil ich viel früher schon damit gerechnet habe, weil das 38 61 ist ja auch jetzt kein neues Werk, sondern das gibt es ja auch schon seit letztem Jahr, wurde ja auch in der Snoopy schon eingesetzt. Limited Edition oder Special Edition, die im letzten Jahr vorgestellt worden ist. Und ja, wie gesagt, Omega hat sich wirklich hingesetzt und überlegt, wie können wir die Speedmaster mit dem 1861, 1863 Werk jetzt noch einen Schritt weiterentwickeln und haben sich dann genau die alten Modelle angeguckt, vom Band her, vom Ziffernblattdesign, von den Logos und haben, wie ich finde, es geschafft, eine neue Speedmaster Professional herzustellen, die nicht zu neu ist zum Vorgänger, die aber auch nicht zu krass entfernt ist von dem Vorgänger, um halt auch, ich sag mal, die Hardcore-Speedmaster-Professionals vom Kopf zu stoßen. Also, das haben sie wirklich sehr geschickt gemacht mit Aufgreifen und Zitieren von alten Designmerkmalen.
Und die Drücker, die sind ja auch ein bisschen flacher. Und ich finde, das passt jetzt mit dieser geschwungenen Form an der Seite doch ein bisschen besser ins Bild. Also ich finde, man hat es geschafft, die Uhr in sich stimmiger zu machen. Und von einem Modell, das ist schon, ja, das ist im Prinzip ja das Flaggschiff-Modell, sicherlich neben der Seamaster Professional von Omega. Und eine Uhr noch ein Stück besser zu machen, obwohl sie ja schon, ja, im Prinzip so der All-Time-Bringer ist. Da gehört einiges dazu. Also eine Uhr, die man definitiv auf dem Zettel haben kann. Du hast vorhin schon gesagt, ja, so ein knappe 7.000 ist sie zu haben, ne, als wir da über das Thema Preis und Breitling gesprochen haben. Und
Also sie geht ja bei 5.600 € los, meine ich, dann aber in der Plexiglas-Variante mit dem, das ist dieses Stoffband, was die ja
ja, das ist ein
zusätzlich noch
Nylonband, genau,
anbieten.
ja.
Nylonband, Stoff, genau, Nylonband. Siehst du, großartiger
Ja.
Ohrenexperte. Genau, also ich glaube um die 5.600 mit dem Nylonband. Und ich muss sagen, auch da, das empfinde ich fair für das, was die Uhr bietet. Man muss sich mal überlegen, was die Speedmaster an sich für eine Ikone ist, was die Uhr für ein Standing hat. Da kommt auch meiner Meinung nach eine Daytona nicht mit, wenn man das mal vergleicht. Also das ist als Uhr eine richtig interessante Variante, die Speedmaster Professional, mit hohem Potenzial auch, beziehungsweise mit einer verdammt interessanten Historie. Und wenn man das in Relation setzt dafür, was man dafür bezahlt, ist das, denke ich mal, schon ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Auf jeden Fall. Und also ich meine, wenn man drauf Wert legt, jeder kauft ja eine Uhr aus einem gewissen anderen Gesichtspunkt, aber wenn man gerade Wert drauf legt, auch was mit einer Geschichte und Prestige zu kaufen, ich meine, was will man mehr wie eine Moonwatch, ne? Also da mehr Geschichte oder besondere Geschichte kann man ja fast schon nicht mehr haben. Und vielleicht noch ein Punkt, also die Uhr, die mir in dieser Variante am allerbesten gefällt, ist die in Rosé mit dem schwarzen Lederarmband, ne? Der Hammer.
Oh ja. Obwohl, die würde ich auch dann mit Roséband nehmen. Mir tut es ein bisschen weh, dass sie keine Gelbgold-Variante rausgebracht haben, weil vom Vorgänger, also von meiner Variante damals, gab es auch eine Gelbgold-Speedmaster. Und ich bin halt eher Gelbgold-Fan, als Kind der 80er oder auch Two-Tone-Fan. Und ich würde mir wünschen, dass Omega neben Rostgold vielleicht auch dann nochmal so eine Stahl-Gelbgold-Two-Tone-Variante oder eine volle Gelbgold-Variante der Speedmaster rausbringt. Das würde mir auch sehr gut gefallen, wenn ich ehrlich bin.
Ja, es gibt ja, ich habe gerade kürzlich, habe ich die Speedmaster in Vollgold gesehen, auch mit, ich würde sagen, goldenem Ziffernblatt. Das war aber insgesamt so ein, ich möchte jetzt mal sagen, ein mattes Gold. Ja, also es war nicht so ein ganz so bling bling in your face Gold, sondern eher sowas
Genau.
wie, ja, ich sag mal, der klassische deutsche Mallorca-Urlauber, der so lange in der Sonne war, so schön geschmeidiges Braun. Nicht die Engländer, die sind dann eher rot, aber kleiner Seite.
Das war ja die Anniversary Edition vom
Genau.
letzten Jahr mit dem dunkelroten
Ja,
Lunette.
genau, stimmt.
Genau,
Also
klasse Uhr.
einfach wunderschön. Und da kann man, finde ich, Gold tragen. Also ich bin nicht so der reine Gold-Fan an sich, wenn das so, ja, poliertes Gold ist. So möchte ich es einfach mal nennen. Ich glaube, da kann man sich als Zuhörer doch am besten vorstellen, was ich meine. Sondern so diese leicht matten, ja, Goldtöne, wie sie Hublot beispielsweise auch ganz gut hinkriegt. Da bin ich ein großer Freund davon, aber es wird tatsächlich immer weniger am Markt und wird immer mehr von, ja, Rosé im Prinzip verdrängt. Es gibt eigentlich nur noch relativ wenige Uhrenhersteller, die sich da so richtig trauen, voll in Gold Uhren rauszubringen. Ne? Dazu gehört im Prinzip Rolex hauptsächlich noch, die das immer wieder spielen. Und dann ist im Prinzip auch relativ schnell Ruhe, ne? Oder fällt dir
Zumindest, ich sag mal, im
jetzt
unteren
weniger
Segment. Wenn
Wert?
man natürlich dann guckt Richtung Audemars Piguet oder Richtung Patek, die haben auch nach wie vor ihre Gelbgoldkandidaten beziehungsweise Rostgoldkandidaten. A. Lange & Söhne traditionell macht ja eigentlich gar keine Stahlmodelle. Jetzt die Sportvariante außen vor gelassen. Auch die setzen ja meistens auf Rostgold leider, weniger Gelbgold. Es gab mal früher eine lange Eins in Gelbgold. Fantastische Uhr. Ich glaube, das war auch die erste Edition, die sie rausgebracht hatten. Aber ja, Gelbgold nimmt mehr und mehr ab, muss man leider sagen.
Ja, also ich denke, das ist, also ich hoffe es, dass es eher so ein bisschen ein modisches Thema ist und dass mal wieder andere Zeiten kommen. Ja, Rosé ist das neue Gelbgold, so hat man definitiv den Eindruck. Und eine der letzten Uhren, die ich gekauft habe, war eine Longines Hydro Conquest. Und die habe ich
Nur.
mir in Bicolor, also Gelb-Gold, Stahl und blauen Ziffernblatt gekauft. Und ja, war schon fast verwundert, dass die diese noch in dieser Form so rausgebracht haben. Jetzt die ganz neue Version, die ja im vergangenen Jahr rausgekommen ist, da hat man ja schon drauf verzichtet, was ich sehr schade finde. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Alltagsuhr, sehr, sehr robust und macht richtig viel Spaß. Aber auch hier, wie gesagt, da hat man dann den neuen, ich möchte mal sagen, Release sozusagen, mit Gelb-Gold aufgehört. Das ist sehr schade. Man muss quasi, wie du sagst, zu den Uhren gehen, die, ja, ich sag mal, für den Otto-Normalverbraucher eher weniger erschwinglich sind, wie A. Lange und Co. Patek, ja, da sprechen wir in Gelb-Gold schnell mal über 80.000. Das ist jetzt nichts mal für den schnellen Geldbeutel.
Obwohl, da fällt mir gerade ein, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber Seiko 5 Sports, die haben jetzt noch mal Modelle vorgestellt im letzten Jahr, in der Diver-Style-Variante in 42 mm, in Rosegold, aber auch in Gelbgold. Also nicht echt Gelbgold quasi, sondern beschichtet oder PVD beschichtet. Grandios. Auch da, so ein bisschen so Yachtmaster-Style, komplett Gelbgold, gelbgoldenes Blatt, gelbgoldene Lunette. Knaller.
Da hast du jetzt wieder dieses Mal du den perfekten Übergang geschafft. Seiko hatten wir ja definitiv noch auf dem Zettel für heute. Also sind wir quasi direkt in die Seiko-Straße abgebogen. Perfekt an dieser Stelle. Ein letztes Wort zu Gelb-Gold. Ich habe den Eindruck, dass die ganzen, ich sag mal, nennen wir es mal Hommage-Marken, ne, am Markt. Auch die, die vielleicht für Uhrenkenner schon wieder unter Tabus fallen, die hauen Gelb-Gold am laufenden Band raus in jeglichen Optiken Richtung Daytona, Richtung Datejust, wie sie alle heißen. Vielleicht will man sich da als Uhrenindustrie auch wieder ein bisschen abgrenzen. Das kann sein, muss nicht sein. Aber mir kommt es zumindest so vor. Wir haben im Vor, ja, vor der Podcast-Aufnahme ja schon ein bisschen gequatscht. Und da haben wir einige Marken genannt. Da will ich jetzt gar nicht vom Namen her näher drauf eingehen, aber viele Modemarken, die doch sehr fleißig mit Gelb-Gold unterwegs sind. Vielleicht assoziiert man da so ein bisschen das billige Gefühl damit, was ja absolut eigentlich nicht sein sollte. Mit der Farbe zumindest oder dem Material. Und geht da andere Wege. Aber das ist eine reine Vermutung von mir. Wir sind jetzt bei Seiko angekommen. Du hast gerade schon quasi über eine Uhr gesprochen. Was waren für dich so dieses Jahr, beziehungsweise, sorry, wir sind ja schon in 21, in 2020 so die Highlights für dich, was Seiko so an den Markt gebracht hat?
Also auf jeden Fall ganz klar die King Turtle und King Samurai, also quasi die Erhörung von Seiko, der Fan-Community, dass sie endlich auch mal Uhren mit Saphirglas und Keramiklünette rausbringen. Und gerade jetzt bei der King Turtle oder für mich Royal Turtle, aber auch bei der Samurai haben die wirklich fantastische Modelle rausgebracht. Jetzt auch mit der Samurai, hier mit dem Manta Ray, die Special Edition mit einem wundervollen Ziffernblatt, Keramiklünette, Saphirglas. Werkstechnisch gut, 4R36 verbaut. Hätte man sich auch ein bisschen mehr wünschen können noch. So ein 6R35 wäre auch cool gewesen. Aber passt. Also da hat man echt gemerkt, Seiko hört mittlerweile auch auf den Markt, reagiert auf den Markt. Und das waren für mich Highlights. Plus, sie haben jetzt nochmal eine Neuauflage von der Stargate rausgebracht, was eine Uhr ist, die mir früher auch sehr gut gefallen hat. Hat so ein bisschen, ja, diesen Stargate-Charakter, der Name kommt nicht von ungefähr, weil die Lunette so diesem Stargate von der Serie, wer es noch kennt, 90er Jahre, Anfang 2000er Jahre trägt. Und das war für mich so die Highlights, die ich sehr interessant fand. Plus dann die Seiko 5-Serie, aber nicht die 42 mm, die 5KX, sondern die 40 mm-Variante, die mir da auch sehr gut gefällt. Hat so ein bisschen Rolex Explorer-Charme, aber trotzdem eigenständig mit dem SKX-Gehäuse, wie man es von der alten SKX kennt, nur halt in 40 mm Krone auf die Uhr und ist auf jeden Fall eine sehr interessante Uhr geworden.
Ja, vor allem finde ich, was Seiko ja grundsätzlich sehr gut kann, aber hier auch wieder ja, zutage kommt, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ne? Wir sprechen ja gerade bei so einer, bei der Turtle hier über einen Listenpreis von 599 Euro und bekommen da ja schon allerhand geboten. Automatikwerk, Saphirglas, du hast es aufgezählt, die Keramiklünette und einfach ein sehr, sehr eigenständiges Design und hingegen des Trendes, den ja manche vermuten, auch mit 45 mm, auch einen echten Brocken am Arm. Ja, ich glaube, zu Luke sind es 46 mm für alle Technik-Freaks da draußen. Aber ich finde eine sehr, sehr markante Uhr. Wir haben schon mal über das Ziffernblatt gesprochen. Na, jetzt könnte man sagen, es erinnert mich an die oder die Uhr. In Form, in dieser Gehäuseform ist es sehr, sehr eigenständig und finde ich eine absolut tragbare, ja schon fast toolig wirkende Uhr. Das Einzige, muss ich sagen, was mich an der Uhr stört, an diesem Silikonarmband ist es, glaube ich, oder ist es Kautschuk. Ich mag bei Seiko die Armbänder nicht, die direkt an dem am Steg sozusagen diese, ja, wie nennt man das? Wie soll man das nennen? Diese Bandaufraufungen haben, ne? Wie so eine Federartig. Das gefällt mir nicht so. Wie findest du das?
Ja gut, das ist halt ein sehr klassischer Look, hat auch einen praktischen Wert beim Tauchen, weil passt sich so der Armauslegung ein bisschen an. Aber ja, das ist Geschmackssache. Ich muss aber auch sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt so der Fan von den Seiko Original Stahlbändern. Da finde ich dann diese Silikonarmbänder doch manchmal noch ein Ticken interessanter oder schöner im direkten Vergleich. Aber ja, wie du schon sagst, sie bringen oder sie bieten eine Menge fürs Geld. Jetzt werden die ein oder anderen Uhrenenthusiasten sagen, ja gut, aber vom Mikrobrand, Phoebus würde mir jetzt mal einfallen, kriegst du für weniger genau das Gleiche. Also auch da ein NA35 zum Beispiel drin, ein tolles Ziffernblatt, Keramiklünette, Saphirglas, super Luminova. Also das ist, die sind schon preislich super, weil du bekommst eine Marke mit Inhouse-Werk, mit einer Menge Historie, mit sehr ikonischen Modellen. Aber die Competition wird auch größer in dem Preissegment, wo dann klar, muss man zugeben, Mikrobrands, also nicht mit dieser Historie, auch schon sehr viel bieten können.
Ja, ich finde Seiko generell, die Marke verkörpert für mich so von Uhreneinsteiger bis, ja, Größenwahnsinniger
High-End.
Uhrenenthusiast, alles, ja. Bieten so viel in allen Preisklassen, bieten für jeden irgendwas. Man kriegt ja diesen Seiko auch schon für ganz kleines Geld. Mit tollen Automatikwerken, beziehungsweise dann sozusagen auch, wenn man Richtung Orient schielt, um die mal noch mit zu erwähnen. Und ja, wie soll ich sagen, Seiko steht für mich immer so ein bisschen für die, die von der Uhr so ein bisschen mehr erwarten oder auch mal Spaß dran haben, ein bisschen was dran zu machen. Ich meine, ich glaube, keine Uhr wird so oft gemottet wie Seiko, ne? Und da hat man so viele Möglichkeiten, einfach eine sehr, sehr interessante Uhr. Und ich muss sagen, ja, es gibt sicherlich zu dieser Preisklasse Marken, die das Ganze ähnliche, ja, Bestandteile oder ja, ähnliche positive Aspekte in Uhren verbauen. Aber ich finde zumindest für mich, nach meiner persönlichen Seiko, ja, Meinung, ist Seiko mittlerweile auch eine Marke mit Prestige. Nicht zuletzt auch durch jetzt diese, ja, ich sag mal, High-End-Marke dann Grand Seiko. Ich meine, das ist zwar deutlich voneinander getrennt, aber man sieht, was die können und wie die am Markt sich dominieren möchten. Und ich finde, gerade unter Leuten, die sich mit Uhren beschäftigt, ist Seiko gehört nimmer zu, ich sag mal, irgendwie der Bahnhofsuhr, ne? Wie das manchmal früher diese Seiko 5 Sports für 50 € mit Quarzwerk oder so war. Ne?
Nein, auf gar keinen Fall. Also auch da, Seiko bietet ja auch jetzt nicht nur als Grand Seiko, aber unter dem Seiko-Brand als solches interessante Modelle. Die Marine Master ist da so ein Fall. Die neue Seiko LX-Reihe ist da super interessant. Dann auch mit ja nicht ganz so verzierten Grand Seiko-Werken, aber nach wie vor Grand Seiko-Werken, seien wir mal ehrlich. Mit Springdrive-Technologie. Also das, da machen die einiges und man merkt, dass sie auch gucken, dass sie vom Standing, von der Brand Recognition weiter oben angesiedelt werden. Oder angesiedelt sind jetzt.
Auf jeden Fall. Also Seiko für mich eine sehr tolle Marke und gerade die genannten Modelle, die bringen wieder frischen Wind rein. Die haben ja auch vor kurzer Zeit im Jahr 2020 so eine spezielle Sonderreihe mit diesen ganzen bunten Uhren da rausgebracht. Bei jeder anderen Marke wird man sagen, was machen die da? Bei Seiko nimmt man denen das einfach ganz trocken ab, dass das einfach, das ist direkt cool bei Seiko, um es mal so banal zu formulieren, ne?
Also das merkt man auch. Die haben gemerkt, es gibt eine sehr starke Modding-Szene und toben sich dann auch jetzt bei diesen 5KX, das war, glaube ich, die Street Fighter Edition, die du da
Genau,
angesprochen
ja.
hast. Kann das sein? Toben sich da super aus und das finde ich dann auch klasse.
Also auf jeden Fall was man sich anschauen sollte generell und auch wenn man eine Uhr mal zum Einstieg sucht, die nicht ganz so teuer sein soll, bei Seiko wird man in der Regel fündig, gerade bei Leuten, die ja auch sportliche Diver möchten, da ist man bei Seiko definitiv richtig. Wollen wir vielleicht mal noch in eine ganz andere Richtung schauen? Und zwar, wir haben vorhin schon über die Marke gesprochen, Tissot, ein Schweizer Urgestein in Form von Uhren. Und ja, Tissot ist, glaube ich, vielen ein Begriff, auch mit Menschen, die sich etwas weniger mit Uhren beschäftigen, weil Tissot halt einfach, ja, ich glaube, doch sehr, sehr breit gefächerter Markt zu sehen ist. Und Tissot ist da etwas gelungen mit der Uhr. Das hätte ich so, ja, nicht erwartet, dass so ein großer Hype darum entsteht, und zwar Tissot Gentleman mit dem, ja, in dem Automatikversion mit dem Powermatic 80 Werk. Das im Prinzip ja ist das eine Weiterentwicklung von dem ETA 28 24 2, wenn ich nicht ganz falsch bin.
Ist richtig.
Und ja, da gibt es ja immer so, wie soll ich sagen, da gibt es ja immer so zweierlei Gedanken dazu, zu diesem Berg. Ich meine, es wird jetzt viel genutzt von Mido, Certina, Tissot nutzt es. Manche sagen, ja, der hat das.
Swatch Group
Genau, ja.
halt, ne? Also passt, aber ist doch in Ordnung. Also Tissot bietet aber auch, das muss man ganz klar sagen, sehr faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Du hast da interessante Modelle. Die Gentleman geht ja, wie soll ich das sagen, geht ja schon so ein bisschen in den Datejust 41 Bereich, so in dieses Design-Metier. Also es ist eine sportliche Dressur meiner Meinung nach. Interessante Uhr, eigenständig. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass es eine Hommage ist, aber so von der Art als Uhr erinnert mich sie, geht so ein bisschen so in diese Datejust-Richtung meiner Meinung nach. Und sehr faires Preis-Leistungs-Verhältnis.
Ja, definitiv. Also ich muss sagen, wenn man jetzt also vergleichen möchte, hätte ich es sogar so ein bisschen in der Richtung der Oyster gesehen. Aber so von zumindest von der Lünettenform. Aber auf jeden Fall ein sehr, sehr klassisches Modell, so eine Uhr, die du, ja, wie vorhin schon mal benutzt, eigentlich immer tragen kannst, egal zu was. Und immer ganz gut angezogen ist am Arm damit. Was ich hier bei Tissot besonders spannend finde, ist, sie haben hier ganz, ganz viele Varianten, ne? Mit unzähligen Kombinationen an Ziffernblättern, an Armbändern, an Farben und Co. herausgebracht. Und ja, ich sag mal, für den kleinen Geldbeutel im Quarzbereich bist du mit rund 350 Euro dabei und am Leder mit Automatikwerk, hier sprechen wir von knapp 780 Euro und am Stahl.
Und da kriegst du halt auch das Powermatic 80 mit Siliziumspiral, aber nicht sogar. Also das ist ja jetzt auch kein schlechtes Werk, sondern auch eine sehr schöne Variante oder, ich sag mal, upgegradetes 28,
Ja, das hat auch
24.
deutlich mehr. Es gibt ja dieses Powermatic 80 Werk, das gibt es ja in zwei Varianten: einmal mit relativ viel Plastik und einmal mit relativ viel Metall sozusagen. Ich habe da auch mal eine Folge drüber gemacht, über die Tissot Bridgeport 80. Der Name sagt es, da steckt das Powermatic 80 Werk drin, ist auch hier hinten mit Glasboden versehen. Und es ist jetzt nicht das allerschönste Werk, aber für jemanden, der mal in die Automatikuhrenwelt einsteigen möchte und dafür jetzt nicht gleich 2.000, 3.000 Euro locker machen möchte, ist man mit, ja, und 780 oder mit dem Stahlband mit 820 Euro. Absolut top dabei. Hat ein Werk mit 80 Stunden Gangreserve. Das heißt, man muss hier ja auch jetzt nicht fortlaufend irgendwas nachstellen, machen und tun. Und ein sehr, sehr klassischer Look. Auch hier wieder Stahl und Blau. Das ist natürlich richtig toll. Und das Schöne ist, Tissot macht auch Gelbgold. zwar nicht komplett, aber man geht immer hin und hat die Varianten mit 18-karätigem Gelbgold, da ist die Lünette Gelbgold, die Zeiger und die Indizes sind Gelbgold. Das Gehäuse an sich ist Stahl, das dann am Lederarmband mit blauem, schwarzen, braunem Ziffernblatt, das kommt schon gut rüber. Da sind wir dann natürlich ein bisschen mehr beim Preis, bei knapp 1400 Euro. Das Ganze gibt es auch in Rosé, wohlgemerkt alles mit Echtgold. Erstaunlich viel Gelb-Gold-Varianten. Wir hatten ja gerade das Thema, also von daher eine interessante Uhr für jemand, der eine Uhr sucht, die, ja, ich sag mal, im Prinzip ein Dresswatch für die Freizeit, für alles. Da bei so einer Uhr könnte ich mir beispielsweise auch vorstellen, dass man sich was mit einem blauen Ziffernblatt holt, zum blauen Anzug, ein schwarzes Ziffernblatt zum schwarzen. Das ist eine schöne Variante, finde ich einfach.
Ja, vor allem mit dem blauen Sonnenschliffblatt. Also wirklich eine wunderschöne Uhr. Und ja, du hast recht. Man könnte auch sagen, sie ähnelt der Oyster, aber es gibt ja auch die klassische Datejust, mit Oysterband und mit der Stahllünette, mit einer ganz normal flachen Stahllünette. Also es hat so diesen Oyster-Datejust-Look. Hammeruhr. Also gefällt mir auch richtig
Auf
gut.
jeden Fall. Also da hat so einiges richtig gemacht. Wir haben es ja vorhin auch schon mal so ein bisschen angekratzt. Da ist noch was Neues auf dem Weg, das vielleicht ähnliche Richtungen einschlagen könnte. Die so auf jeden
Ich sage mal
Fall.
Oysterquarz, Punkt, Punkt, Punkt.
Genau, ja. Das stimmt. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Marke. Ich habe selbst auch eine Tissot. und bin damit sehr, sehr zufrieden. Die trägt auch das Powermatic 80 Berg und ich kann da definitiv nichts Schlechtes drüber sagen. Also auf jeden Fall in diesem Bereich eine absolute Kaufempfehlung. Und dann schlagen wir doch von Tissot doch nochmal den Blick auf was die Gemüter 2020 richtig bewegt hat, und zwar Rolex und Tudor. Die packen wir mal, ja, so ein bisschen in einen großen Bilderrahmen. Da gab es doch
Eine
nicht
Familie.
genau die Stiefschwester Tudor und Rolex zusammen. Und da gab es ja schon einiges Neues. Manche Sachen wurden absolut gefeiert. Manche Sachen wurden, ja, ein bisschen, sagen wir mal, schief angeblickt. Wie siehst du das, die Rolex-Neuheiten vor allem?
Also, wenn ich ehrlich bin, mein absolutes Highlight letztes Jahr war ja die Oyster Perpetual, vor allem dann in diesen 1001 Ziffernblatt-Varianten. Hammer, habe ich mega gefeiert, weil da muss man auch sagen, wenn man zurückgeht, so bei Rolex in den Vintage-Bereich, Vintage-Datejust-Bereich, 70er, 80er Jahre und auch Day-Date-Bereich, da gab es schon mal diese knalligen Ziffernblattfarben. Und sehr, sehr lange Zeit hat man da weniger gesehen bei Rolex. Und da fand ich es klasse, dass sie das mit der Oyster Perpetual jetzt wieder auferlebt haben. Zumal dann auch nochmal mit aktualisiertem WIAG, mit einer aktualisierten Größe. Submariner, ja, war vorhersehbar, weil das war in der Zeit. Was mich überrascht hat bei der Submariner war, dass sie wirklich alle Varianten auf einmal rausgehauen haben. Bei dem letzten Modell haben sie über 3 Jahre, ich glaube 2008, 2009, 2010, erst die Goldmodelle, dann die Stahlgoldmodelle und dann 2010 dann die Stahlmodelle der Submariner vorgestellt. Dieses Jahr alles auf einmal rausgehauen. Da interessanterweise dann bei der Submariner wieder Stahl-Gelb-Gold, während bei der GMT gibt es nur noch Stahl-Everose-Gold. Aber für mich mit sehr geringen Änderungen, die 41 mm mal außen vor gelassen, dafür schon mal höre, aber die Oyster Perpetual nach wie vor meine größte Überraschung und wie ich sage, auch mein Highlight von Rolex 2020, weil ich gerade in dieser Farbenvielfalt das einfach nur genial finde.
Ja, also die Farben haben mich für Rolex ja fast schon etwas verwundert, muss man an der Stelle sagen.
Aber es ist nichts Neues. Also, wenn man sich, wie gesagt, so Vintage Datejust und Day-Dates anguckt, das hat Rolex schon mal gemacht für eine sehr kurze Zeit.
Es ist auch meines Erachtens, also in der aktuellen Zeit, werden so Farben auch immer wieder verstärkt nachgefragt. Andere machen es ja auch. Und also ich finde, dass gerade auch mal, wenn man mal schaut bei Rolex, gerade auch mit den Armbändern, da mache ich jetzt mal den Schritt rüber zur Sky Dweller, die an Kautschuk zu packen, hätte ich so nicht gedacht. Ich hätte vor allem an jede Rolex ein Kautschukband gepackt, aber nicht an die Sky Dweller, und es sieht gut aus, oder?
Der Skydweller und Daytona auch, aber beobachte auch nur an die Vollgold-Varianten. Also das fand ich auch einen sehr interessanten Move. Und beziehungsweise Yachtmaster, die hat auch das Oyster
Ja,
Flex-Band bekommen.
die Vollgold-Variante mit schwarzem Ziffernblatt und dem schwarzen Kautschuk-Armband bei der Skydweller, das ist schon ein echter Hingucker, ne? Passt eigentlich so vom Grundverständnis der Uhr, finde ich, erstmal nicht, aber die Optik, die schlägt das Verständnis sozusagen, ne?
Ich hätte sie mir aber auch lieber an der, ich hätte das Oyster Flex Band mir auch eher an der Submariner gewünscht, weil das Diver Kautschuk Band macht eigentlich mehr Sinn wie an der Daytona.
Ja, generell an der Taucheruhr, ne, an der
Ja.
Taucheruhr an sich, ne. Also, ich muss sagen, klar, wenn man jetzt halt bei der Submariner die massivsten Veränderungen erwartet hätte in der Optik, das ist dann müsste man sich eine andere Marke als Rolex suchen. Aber ich finde, warum soll man was anderes machen, was einfach gut ist, ne? Also, muss man ja vielleicht auch mal so sagen. Viele kritisieren das ja immer mal wieder, was Innovation und Co. betrifft. Aber ich finde, man bringt hier einfach eine sehr, sehr hohe Qualität, entwickelt auch das Werk kontinuierlich weiter. Und ja, ich habe jetzt den direkten Vergleich zumindest im Schaufenster gesehen. Ich so direkt nehme ich diesen Millimeter jetzt natürlich nicht wahr, ne? Also das ist Geschmackssache.
Es ist Evolution statt Revolution. Und den Millimeter, ich finde sogar, dass die 40 mm Submariner, die 11-66-10, ein bisschen präsenter am Arm wirkt, ob der breiteren Hörner. Diesen 1 mm nimmst du wirklich optisch, wenn du sie einzeln betrachtest, nicht wahr? Die Hörner sind ein bisschen länger geworden gefühlt. Am Arm, finde ich, hat sie nach wie vor eine schöne Präsenz, hat aber auch der Vorgänger. Und ja, das ist halt das, was Rolex auszeichnet, eine kontinuierliche, einfache Weiterentwicklung der Modelle und der Werke. Und das war auch überfällig bei der Submariner. Man muss sich mal vorstellen, im letzten Jahr habe ich noch Videos dazu gemacht oder vorletzten Jahr auch, dass die Tudor Black Bay die bessere Submariner ist, ob des Tudor Inhouse-Werks mit 70 Stunden Gangreserve, wo das Submariner-Werk war, quasi schon fast altbacken gewirkt hat, so Ende 2019, 2000, auch schon 2018, meiner Meinung nach. Von daher, da geht Rolex den sicheren Weg und der Erfolg gibt ihnen recht. Man kann so viel meckern, wie man will. Im Endeffekt neue Lünettenfarben oder auch keine neuen Lünettenfarben, sondern ja, eine sehr, sehr unspektakuläre Weiterentwicklung, aber eben eine langsame Weiterentwicklung. Und deswegen sind die Uhren ja auch so stabil und so zeitlos, weil genau das der Ansatz ist.
Ich finde aber auch, man hat sich auch, also durch die Farben, ich finde, also wenn man Rolex sich ein bisschen näher anschaut, muss man ja anerkennen, durch die Farben, die sie jetzt ins Spiel gebracht haben, ist das, finde ich, für sie ja schon ein größerer Schritt. Du sagst es, es war alles schon mal in einer gewissen Form da, aber so damit jetzt zu kommen, fand ich einfach eine sehr erfrischende Geschichte. Ich finde beispielsweise auch die Datejust 31 mm in mit diesem, ja, was für eine Farbe, wie soll man das beschreiben? Ich, als Mann würde ich jetzt sagen, ist es lila. mit dem Ziffernblatt, das wirkt sehr, sehr edel und sehr frisch. Und wenn man an eine Uhr kommt, das ist ja immer so das Thema.
Das ist ja mittlerweile das Problem bei Rolex, egal was sie rausbringen, das ist vergriffen, was schade ist, weil die Marke als solches halt auch interessant ist.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade das Thema Listenpreis, Wartezeit und Co. Ich habe in Bezug auf Patek Philippe mit Ludwig vom Juwelier Bauer in München, haben wir da mal explizit drüber gesprochen, wie das so zum Teil so zustande kommt, zumindest bei Patek, die ja einen absoluten Hype auf diese Sportmodelle haben, Nautilus und Co. Und da fand ich es ganz interessant, dass bei Patek beispielsweise der diese Nautilus, die steht für Patek selbst gar nicht so im Fokus. Patek ist nicht Sportmodell.
Nein.
Patek baut wahnsinnig tolle klassische Uhren und die haben gar nicht so eine hohe Charge überhaupt für die Nautilus. Und daher kommen so viele Wartezeiten der Hinsicht zusammen. Bei Rolex wird ja oftmals vermutet, dass man das unbedingt so möchte, aber anders könnte. Ja, das ist.
Ja, aber guck dir mal die Stückzahlen an, die Rolex produziert. Die Nachfrage ist halt exorbitant gestiegen in den letzten Jahren, weil auch viele, ich sag mal, Nicht-Uhrenliebhaber quasi dann vor allem Rolex Sportmodelle zu den nächsten Top-Investment-Modellen verschreien und hochjubeln. Also da gebe ich noch nicht mal unbedingt Rolex als solches die Schuld, weil von den Produktionszahlen, die dir da zeigen, ist da eigentlich keine Unterproduktion. Aber die Nachfrage ist halt gerade bei Rolex Sportmodellen, ob des Rufes, ob des Hypes da sehr, sehr stark. Und das ist dann, glaube ich, auch das Problem, ne? Angebot und Nachfrage, Nachfrage höher wie das Angebot. Und dann weiß man, warum sich die Preise so entwickeln.
Das stimmt, BWL vom Feinsten. Beziehungsweise eigentlich ja VWL, wenn man es jetzt mal ganz genau sieht. Und jetzt ist es wieder gut mit.
Basis, erste Jahr
Genau.
quasi.
Genau. Für alle Studenten, die zuhören, keine Sorge, wir hören jetzt wieder auf von solchen Themen. Jetzt muss man ja bei Rolex, wenn man bei 2020 spricht, auch so ein bisschen über die Beerdigung der Hulk sprechen, oder?
Schön gesagt. Also wie gesagt, habe damals angefangen als reiner Rolex-Sammler und ich habe gerade so im Bereich zwischen 2010 und 2015 Rolex gekauft. Und das war die goldene Zeit. Und glaub mir, gerade so 2011, 2012, 2013, keiner wollte die Hulk haben. Das war das ungeliebteste Submariner-Modell. Die Stahlvariante war immer sehr, die normale schwarze war immer durchaus auch beliebt und beliebter. Aber am Anfang haben sich so viele über die Hulk aufgeregt. Gerade auch da gab es ja ein paar Versionen mit unterschiedlichen Lünetten, weil Sonnenschliffblatt als solches, sehr schöne Lichtspiel, Keramiklünette von dem Ton, manchmal schon so ein bisschen plastisch. Oder plastikmäßig, je nach Lichteinfall. Und da haben sich sehr viele darüber beschwert. Dann ist die Lünette über die Zeit, ich glaube, zwei oder dreimal leicht überarbeitet worden mit etwas dunklerem Grün. Und ja, erst jetzt so, ich sag mal, ab 2016, 2017 ging das ja los, wo die gesamten Sportmodelle so angezogen haben und wo auf einmal aus einer sehr ungeliebten Uhr eine sehr beliebte Uhr wurde, was ja auch der Daytona passiert ist, die man eigentlich bis zur Einführung des El Primero-Werkes von Zenith überhaupt nicht gerne gesehen war.
Ja, also ich denke, die Hulk ist einfach so, war, oder ja, verkörperte ja so irgendwie gefühlt so den Hype des Hypes, was da teilweise für Preise aufgerufen wurden. Dann kam natürlich auch dieses Grün noch so wahnsinnig in Mode. Mittlerweile gibt es ja fast niemand mehr, der kein Grün auf den Weg bringt.
Hast du recht, ja.
Also, und dann.
Obwohl, da ist meine Frage, kam das Grün bei Taucheruhren da allgemein in die Mode oder ist es in die Mode gekommen, weil die Submariner halt so nachgefragt war?
Das ist wie immer die Frage. Ich glaube tatsächlich sowohl als auch, ja, die politische Antwort.
Oh, sehr diplomatisch.
Also ich glaube, dass der Hype auf Rolex allgemein Modelle und Farben oder optische Erscheinungen in den Vordergrund gerufen hat, die auf einmal begehrt waren. Und zusätzlich diesen Hype auf so eine neue, eine Farbe, die du normal nicht an der Uhr hast, irgendwie verstärkt haben. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich selbst hatte tatsächlich mal eine Hulk, die leider Gottes mittlerweile, und wenn ich die Preise jetzt sehe, kriege ich Tränen in die Augen, nicht mehr bei mir ist. Und muss sagen, ich fand sie immer eine wahnsinnig tolle Uhr, habe sie aber sehr selten getragen, weil ich sie ja recht schnell auch polarisierend ist. Ne? Und dann habe ich sie meistens eher so, wenn man mal unterwegs war, so privat so getragen und so. Und irgendwann durfte sie gehen. Mittlerweile sage ich, ich hätte sie gern wieder zurück. Nur aber für das Geld, was sie aktuell kosten, leider nicht.
Lohnt es sich dann
Nee,
nicht mehr?
das wäre dann eher weniger der Fall. Aber auf jeden Fall eine richtig schöne Uhr. Warum das Ganze, warum Rolex gerade im Hype von Grün die Hulk rausnimmt, es gibt ja zig Vermutungen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man sie vielleicht in irgendeiner Form so ein bisschen überarbeitet, dann in einigen kommenden Jahren nochmal komplett neu an den Markt bringt. Wäre meine These dazu. Und vorher halt so ein bisschen. Was man wegnimmt, will man haben, ne?
Ist immer so, das ist echt immer
Also.
so. Obwohl, sie sind ja quasi jetzt auch in Anführungsstrichen zu einer Steinert-Hommage geworden, weil die Kermit wurde eingestellt seinerzeit, dann kam die Hulk raus, dann wurde die Hulk eingestellt. Bevor die eingestellt worden ist, hatte aber Steinert schon die Ocean One mit Keramiklünette, mit grüner Keramiklünette rausgebracht. Und jetzt kann man sagen, und vom Durchmesser haben sie sich dann auch an Steinert orientiert, weil sie sind ja 1 Millimeter größer geworden, wo die Ocean immer 42 mm hatte. Sonst kriegst du ganz viele Hasskommentare auf das, was ich da gesagt habe.
Die Hommage von Steinhardt. Das stimmt, ja. Man erlebt das viel. Also gerade die Hommagehersteller. Ich hatte vor kurzem die Gigante Z-Crown 300, die ja zumindest zu beiden Teilen made in Germany ist, für so rund 300 Euro, die ja auch dieses Grün und das Thema voll aufgreift. Und da muss man jetzt nicht gerade der High-End-Uhrenprofi sein. Man sieht schon, wo da die Optik hingeht. Viele greifen das auf. Die Steinhardt, muss ich sagen, die gefällt mir persönlich sehr gut und ja, könnte eine Alternative sein, aber wenn man einmal die richtige Hulk hatte, dann ist es schwer, doch was anderes zu nehmen, finde ich. Aber
Nein, das stimmt.
Rolex haben wir sozusagen durchleuchtet. Schauen wir doch mal rüber zur Stiefschwester, Tudor.
Tudor.
Ja, da gibt es doch ja, farblich Erfrischendes, beziehungsweise auch hier mal für alle Gelb-Gold-Jünger immer noch ein Zuhause, ne?
Oh ja, stimmt. Stahl und Gold, die Black Bay Stahl und Gold, super schön. Also auch da hoffe ich ja in diesem Jahr vielleicht noch mal auf eine blaue Black Bay Steel und Gold zu schwarzen. Das wäre schön. Aber Highlight für mich natürlich dann auch die Tudor Royal. Und die gibt es ja auch in Stahl und Gold, was ich einfach klasse finde. Gerade von der Form, so 70er, 80er Jahre schon. Von allem, was dabei, ein bisschen Omega Constellation drin im Design, ein bisschen auch da wieder Oyster Quarz mit drin, so einen leichten Genta-Touch haben wir auch. Und das Ding in Stahlgold mit einem silbernen Ziffernblatt, super, wirklich klasse.
Ja, weißt du, an welche Uhr mich die Royal fast 1:1 erinnert? An die DeFi von Zenith.
Findest du?
Schon irgendwie. Also gerade wenn ich sie jetzt so in der blauen Variante sehe, ich meine, gut, wir haben hier die römischen Ziffern, aber finde ich, zumindest kommt sie so von der Form und von dieser Optik her, musste ich sofort an diese Uhr denken irgendwie. Ist natürlich wie immer Geschmackssache und man kann natürlich alles mit allem vergleichen. Am Ende des Tages ist es eine sehr, sehr klassische, schon lang gehegte Uhrenform, die natürlich immer wieder hervorkommt. Aber das war mir, also ich dachte als erstes auch die Zenith, dann gucke ich hin. Ich habe sie, glaube ich, das erste Mal auf Instagram bei irgendjemandem gesehen und dachte, ach nee, das ist ja eine Tudor. Also sehr, sehr interessant, wie man sich da manchmal täuschen kann. Dieses bei die bei der welche war es? Die Black Bay 58, da diese,
Black Bay 58
genau,
Blue.
die wurde ja massiv gefeiert. Ich glaube, ich habe eine seltene Uhr so oft in Instagram und Social Media gesehen wie die. Oder ich glaube, es hatte sie auch jeder schon reviewed auf YouTube und Co., bevor ich also bevor man überhaupt irgendwie von Tudor gefühlt was davon gehört hat, wie kann eine blaue Uhr so einen Hype auslösen?
Ja gut, man muss dazu sagen, auch die vom Vorjahr vorgestellte schwarze Black Bay 58 ist ja schon sehr gehypt worden, weil ich finde, Tudor da ja etwas gemacht hat, was Rolex nicht mehr darf. Und zwar sehe ich so die Black Bay 58-Reihe sehr nah an der 14060M oder der 14060 Submariner, was für mich so die letzte wirkliche Toolwatch von Rolex war. Und das setzt meiner Meinung nach Tudor jetzt perfekt fort mit der Black Bay 58-Reihe. Und ich bin gespannt auf dieses Jahr und ich würde mir wirklich wünschen, dass in diesem Jahr dann auch eine Black Bay 58 GMT Coke vielleicht rauskommt. Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Tudor Predictions 2021 müssen wir abwarten. Die Black Bay 58 kommt halt sehr an, weil auch die Black Bay 41 vielen zu hoch war, ne, von den Flanken her. Ist auch ein Designthema, aber klar, die Black Bay 41 Diver ist vielen zu hoch, ist ein bisschen too much schon fast am Arm für viele oder nicht so stimmig vom Design. Und mit der 58 haben sie die Uhr halt flacher gemacht und sie hat wirklich diesen alten Rolex Submariner Toolwatch-Charme mit der Aluminium-Lünetteneinlage, bei der Black Bay 58 in Schwarz mit der Vintage-Lume, mit dem roten Punkt auf der Lünette. Und da haben sie jetzt den blauen Counterpart rausgebracht. Sehr, sehr kühle Uhr. Viele haben sich ja auch beschwert, dass sie gesagt haben, die ist schon ein bisschen zu steril. Aber ja, der Erfolg gibt Tudor da auch recht. Und die Black Bay-Reihe ist nach wie vor eine interessante Reihe von Tudor, die sie dann auch sehr schön weiterentwickeln, wie ich finde. Und Tudor darf sich halt wirklich da austoben, was Rolex nicht mehr vergönnt ist. Viele würden sich ja auch von Rolex mal wieder so eine, ich sag so Millsup oder sowas wünschen, aber in der Auflage 2.0, was Rolex niemals machen wird. Sondern die entwickeln kontinuierlich weiter nach oben technologisch. Und Tudor tobt sich da ein bisschen aus und greift halt wirklich so ein bisschen mehr in die Historienkiste.
Ja, also ich finde richtig gelungen, du sprichst gerade Historienkiste an, finde ich die 1926 von Tudor. Die ist ja wirklich von 28 mm, 36, 39 und 41 gibt. Da hat man eine Uhr rausgebracht. Also ich glaube, es gibt dann fast kein Publikum mehr, für diese grundsätzlich nichts ist. Eine wahnsinnig elegante, schicke, ja, Dresswatch, also gerade in der Kombination Stahl, Roségold.
Super Uhr.
Einfach, ja, ich glaube, da kann man fast gar nicht mehr so viel sagen. Man kriegt sie auch, ich sag mal, für Tudor-Gegenden schon zum Teil relativ günstig, ne? Also ich sag mal, da ist man mit, ja gut, wenn es steht, also bei 28 mm bin ich dann raus, für meinen kleinen Finger
Gut.
vielleicht, aber da ist man mit ja, 16, 1700 € schon dabei, ne? Für Tudor, wohlgemerkt, ne? Und also absolut, ich habe es in 41 mm schon gesehen und war direkt begeistert. Da sieht man einfach, dass es schon gelingen kann, wenn man sich mal nach früher umblickt, sozusagen in der eigenen Geschichte, ne?
Das ist so.
Was ja nicht immer so gut gelingt. Ja, Tudor, Rolex, wir haben heute echt viele Themen schon besprochen. Ich würde zum Schluss ganz gern noch so ein bisschen den Bogen schlagen, nochmal zu einer Uhr, die mich persönlich besonders begeistert hat, auch wieder zu dem Thema Geschichte. Das ist ja so ein bisschen das Thema, das sich so durch unsere Folge zielt. Irgendwie jeder Hersteller, der gerade so ein bisschen im Fokus ist, besinnt sich auf irgendwas von früher, ne? Hatten wir jetzt bei Breitling ganz offensichtlich, hatten wir dann bei der Moonwatch und auch bei, ja, Rolex, du hast es angesprochen, insbesondere auch gerade durch die Farbwahl und Co. Und da fällt mir doch ganz klar noch die Longines Spirit ein. Eine Uhr, die ja an die Tradition der Fliegeruhren von Longines wieder anknüpft und auch in verschiedenen Variationen zu bekommen ist. Die Uhr, die mir hier deutlich am besten gefällt, also meine Zuhörer können die Farbe raten. Ja, es ist blau. Eine Chronometer-zertifizierter Chronograph mit dem blauen Blatt und ja, dem schönen Longines-Logo, was so ein bisschen von der Optik her ausgleicht, dass Breitling jetzt auf seine Flügel verzichtet. Aber eine wahnsinnig schicke Uhr. Hast du sie schon mal gesehen?
Ja klar. Also ich habe sie auch in einem meiner Uhren-News mal vorgestellt, wo sie noch rausgekommen ist. Ich finde, das war auch ein sehr gelungener Wurf. Mittlerweile hört man leider nicht mehr so viel von dem Modell, wenn man sich so umguckt auf uns Insta beziehungsweise auf YouTube. Und ich finde auch ein sehr gelungenes Modell, sehr schön vorgestellt. Die Ziffernblattstruktur, gerade von der blauen, sehr toll, ein bisschen rauer. Wie du gerade schon gesagt hast, interessantes Chronographenwerk. Longines allgemein bezieht ja auch aus der Swatch Group, schwieriges Wort, exklusiv von der Swatch Group hergestellte Werke rein für Longines. Man erwähne jetzt auch mal diese Single Push Piece Chronographen, dieses, der gibt auch in der Charles Lindbergh Variante, auch eine tolle Fliegeruhr, by the way. Aber ja, eine tolle Auflage, sehr interessantes Modell, auch die Dreizeiger-Varianten, sehr klassische Fliegeruhren. Ein bisschen größer hätte ich sie mir fast schon gewünscht, weil ich finde, gerade Fliegeruhren dürfen auch größer sein. Aber es ist halt eine sehr gute Größe, die jeder ganz gut tragen kann. Also sind da den konservativen Weg gegangen, aber tolle Uhr.
Ja, ich finde eine wahnsinnig schicke Uhr vor allem. Und das Ziffernblatt ist für mich herrlich gefüllt. Das mag ich ja sehr gerne. Man hat ja auch echt viel was, also bei dem Chronographen, bei der Chronographenvariante. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das Armband erinnert mich so ein Stück weit so ein bisschen an die Speedmaster. An die ältere, an das alte Armband sozusagen.
Hast du recht, ja, bin
Also
ich bei
so
dir.
ein Stück weit, aber gut, was gut ist, kann man ja vielleicht auch übernehmen. Ich finde auf jeden Fall, es passt sehr, sehr gut zur Uhr selbst. Als Chronograph, ja, mit 42 Millimetern, das ist so für mich die Größe, bei der es losgeht, wo ich mich wohl damit fühle, eher so 43, 44, muss ich dazu
Ja.
sagen. Mit den 54 Stunden Gangreserve, eine absolut solide Uhr. Ja, Wasserdichtigkeit bei Fliegeruhren, ja, 10 Bar. Kann man sich drüber streiten, aber es geht ja auch weniger und umstrittener, wenn wir Richtung Navitimer schauen.
Ja, aber komm, also 100 Meter finde ich
Ja,
absolut
also von der
ausreichend.
Fliegeruhr.
Bietet die Carrera und da will ich mich nicht beschweren, gerade bei einer Fliegeruhr.
Ja, für eine Fliegeruhr definitiv. Und es greift halt einfach hier wieder so richtig die Geschichte von Longines auf. die ja im Prinzip schon 1919 ganz früh eine der ersten Manufakturen war, die speziell für Piloten eine Uhr gebaut hat. Und zwar, jetzt kommt's, wie der Fremdsprache, es ist Französisch, versuchen wir es mal, die Fédération Aéronautique Internationale.
Oh, international, hä?
Genau, also für die haben die tatsächlich die ersten Uhren gebaut, für den Internationalen Luftfahrtverband, auf gut altdeutsch sozusagen. Und daraus ist ja natürlich dann auch beispielsweise die Longines Lindbergh entstanden, die ja, das waren die ersten großen Piloten der Zeit. Da, ich meine, es ging ja erst so richtig 1927 mit der Luftfahrt los. Und da hat Longines war von Anfang an am Ball. Ich habe es mal in der Folge zum Thema Chronographen auch schon thematisiert. Longines war ganz am Anfang auch in Sachen Uhren für Soldaten im Krieg, zur Schallmessung von Bomben und im medizinischen Bereich Pulsometer und unterwegs. Also Longines ist eigentlich viel mehr, finde ich, wie man oftmals so noch wahrnimmt von Longines. Es ist so eine Marke, die sich irgendwie so ein bisschen zwar in der Masse da ist, aber oftmals so ein bisschen in der so, ich sag mal, Platzhirschen eher wie Tag Heuer und Co., die ja auch ähnliche Preisrichtungen auch bedienen, untergeht. Zu absolut nicht gerechtfertigt, finde ich. Findest du das ähnlich oder wie siehst du das?
Longines als solches, wie gesagt, die haben eine grandiose Historie. Ich finde, ich hatte es ja auch gerade gesagt, die Lindbergh-Neuauflage mit als, ich glaube auch da als Single-Push-Spieß-Chronographen. Die haben ja auch damals dann, es waren eigentlich Taschenuhren, wo dann Stege dran oder Hörner dran geschweißt wurden, um dann Armband dran zu machen. Also von der Geschichte her findest du gerade bei Longines historisch gesehen wahnsinnig viel und auch in den Neuauflagen. Also da bin ich bei dir. Das ist einfach eine geniale Marke, eine tolle Marke, richtig unterschätzt. Und ich habe es gerade schon gesagt, ich finde es eigentlich schade, dass auch die Spirit-Linie aktuell so ein bisschen wieder unterzugehen scheint.
Ja, also ich weiß nicht, warum, was das tatsächlich liegt, aber man könnte daraus auch wesentlich mehr machen. Also ich finde so, Longines könnte viel mehr von ihrer wahnsinnig tollen Geschichte, wie das andere Marken wie Omega und Co. als Selbstverständlichkeit machen, auch nach außen tragen. Also wenn ich mit jemand, der sich gut mit Uhren auskennt, über Longines spreche, dann ja. Da weiß man oft recht wenig, wo die eigentlich herkommen und was die eigentlich schon alles gemacht haben, ne? Gerade,
Ich weiß halt, manchmal frage ich mich immer, ob sie es dürfen, weil es ist halt alles Swatch Group und die positionieren ja die Marken, wo sie stehen. Und das ist für mich ja auch so ein bisschen so diese Rangfolge. Dann gibt es Calvin Klein. Wissen nicht viele, dass Calvin Klein auch zu Swatch Group gehört, haben auch dann ETA-Quarzwerke verbaut. Dann kommt, meine ich schon, Tissot. Dann Mido, dann kommt Longines und dann geht es halt immer weiter. Und Omega ist halt so auch mit Flagship in dem Bereich. Nicht Flagship, gibt natürlich noch mehr, aber so von der Ausrichtung, von der Ansiedlung. Und da frage ich mich manchmal, ob es auch gewollt kleiner gehalten wird, um halt in dem Bereich, wo sie eingeordnet sind, zu bleiben.
ja, also das kann natürlich mitschwingen, ne? Was ich aber ehrlicherweise sehr, sehr schade finde und das sind durchaus, ja.
Das ist Mutmaßung. Also ich könnte es mir vorstellen, dass es auf der anderen Seite, sie sind in einem gewissen Preissegment unterwegs. Sie würden ja den eigenen Markt nicht unbedingt so schaden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht noch ein bisschen mit reinspielt. Auf der anderen Seite, wenn ich mich zurückerinnere an meine Zeit in China, da war Longines sehr, sehr beliebt. Also so in Asien im Allgemeinen. Da habe ich das erste Mal, ist witzig, wo du es gerade sagst, ich habe in Asien die Marke Longines bewusster wahrgenommen, als ich da war. Wie in Europa oder als in Europa.
Ja, wenn du das so sagst, dann kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Also ich selbst bin auf Longines. Also ich muss sagen, als ich mir so die erste angefangen habe, so nach der Ausbildung meine, ja, Luxusuhr sozusagen zu kaufen, war meine erste Luxusuhr tatsächlich auch nur Longines. Damals noch die normale Conquest sozusagen. Und ich,
Tolle Uhr.
also natürlich mit blauem Ziffernblatt. Und
Natürlich.
ich muss sagen, ich bin tatsächlich nur darauf aufmerksam geworden, weil ich mal so ganz klassisch, wie man das so irgendwann mal macht, so mit mit 17, 18, mal googelt mal so im Internet, was es da so für Uhrenmarken gibt. Und dann bin ich zum örtlichen Juwelier gegangen, der hatte noch Chrono Swiss, das sagt ja auch sehr wenigen Leuten
Ja,
leider
klar.
was, stelle ich immer wieder fest. Chrono Swiss, dann war die Breitling im Schaufenster, die Navitimer am braunen Lederarmband, da wurden die Augen groß, aber dann hat es am Anfang natürlich erstmal nur für die Conquest gereicht, aber eine wahnsinnig tolle Uhr, die habe ich dann mal irgendwann abgegeben. Aber bin ich eigentlich so richtig drauf gestoßen, ja, durch den Juwelier vor Ort, der diese Marke führt, auch heute noch führt. Und sie bietet eigentlich sehr, sehr viel, vom Einsteiger bis hin schon jemand, der tiefer in die Tasche greifen kann und möchte. Und auch klein und groß. Und vor allem viel Geschichte, wenn ich gerade dran denke, die Uhr, die ja eine eigentlich sehr, sehr alte Uhr von Longines, die von Commander Philipp van Horn Weems, falls die dir was sagt, die Uhr, die wurde neu aufgelegt als Weems Second Setting Watch sozusagen und die misst für Longines 47,5 Millimeter, ja, das ist ein Wort. Hat auch eine verdammt
Tolle Größe.
große Zwiebelkrone, ja, also das ist eine richtig schicke Uhr, die Vintage sozusagen par excellence aufgreift, in Rosé auch wieder gehalten und ja, da baut man echt viel, viel Geschichte ein. Also, ich finde, eine der universellsten Marken für kleineres bis mittleres Budget.
Die Master Collection von Longines, da gibt es ja auch sehr schöne Rosgoldmodelle. Und wenn man sich die mal jung gebraucht anguckt, unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis, auch gerade wer es dressiger mag, findet da ja auch einiges. Und wie du gerade sagst, ne, die Neuauflage 47 mm geht dann fast schon wieder so in den Taschenuhrenbereich. Ne, so, wir nehmen eine Taschenuhr und schweißen Hörner dran und machen Armband dran. Grandios. Also ja, ich bin da absolut bei dir. Longines ist sehr unterschätzt und bietet einiges, gerade auch für den Historienfan bei unter Uhren.
Definitiv. Also, wenn man Geschichte sucht und Vielfalt sucht, ist man da absolut richtig. Selbst für jemand, der vielleicht nicht das große Geld hat und sagt, ich weiche dann halt mal auf Quarz oder so aus, auch da, man kriegt einfach was für sein Geld. Und ich finde halt einfach diese großen Bausteine, Innovation, Prestige, Geschichte, die werden hier bei der Marke eigentlich, ja, da schließt sich der Kreis sozusagen und das, ja, für erschwingliches Geld, und das findet man gar nicht mehr so häufig am Markt. Und daher von mir auch absolut, Tissot sage ich schon, Tissot natürlich auch, Longines auf jeden Fall
Login.
ein Blick wert. Auch beispielsweise, wenn wir jetzt nochmal kurz das Thema Hulk aufgreifen, die Longines Hydro Conquest gibt es in zwei verschiedenen grünen
In
Tönen.
Grün.
Einmal so ein bisschen, ich würde es ja so ein bisschen Oliv fast schon beschreiben, ne? Durch ja, vor allem mit dem ja, speziellen Kautschukarmband da auch aus Grün, finde ich.
Integrierter Armbandlook, muss man auch sagen. Also, das finde ich sehr cool, obwohl ich glaube, der Nachteil ist, man muss es kürzen, also quasi schneiden, um es anzupassen.
Das stimmt, ja. Aber ich finde, das Farbspiel, das ist schon sehr, ja, sehr zeitgemäß gewählt und könnte vielleicht für den einen oder anderen die günstige Alternative zu Hulk sein, ne? So ein
Ist
bisschen.
für mich eigentlich sogar eigenständig, also ist gar keine Hulk-Alternative, ist ein eigenständiger, grüner, sehr schöner Diver.
Ja, also die Hydro Conquest generell ist sehr eigenständig. Ich meine, natürlich, wenn man über Taucheruhren spricht, ich meine, irgendwie hat das Design hat ja auch eine gewisse Funktion und muss auch natürlich, damit es als Taucheruhr gilt, auch verschiedene DIN-Normen erfüllen. Das heißt, natürlich hat man da gewisse Ähnlichkeiten, aber sie ist sehr, sehr eigenständig. Und ich finde auch gerade das Ziffernblatt ist sehr, sehr schick gestaltet. Mit der Kombination aus, also beziehungsweise mittlerweile nur noch mit diesen Punkten als Indizes. Die Vorgängervariante war ja noch Punkte und numerische Darstellung. Und ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr schicker Diver. für eigentlich schmales Geld, für das, was drinsteckt, ne?
Und es ist lustig, weil ursprünglich, wo ich mich damals für meine erste Uhr interessiert habe, ich war da noch nicht ganz so tief im Thema drin. Und da hatte ich auch zum einen damals schon, war wie gesagt 2007, 2008 die Takoi Aquaracer und auch eine Longines Hydro Conquest in der Auswahl. Ich habe mich damals für die Marcello C. Tridente entschieden, obwohl ich heute sage, ich hätte mich besser für die Longines Hydro Conquest entschieden, weil viel eigenständiger, damals war man noch nicht so im Thema drin, es ist da echt eine Sabrina-Hommage geworden, eine sehr tolle Uhr. Aber ich glaube, hätte ich mich damals für die Hydro Conquest entschieden, das wäre eine Uhr, die ich jetzt auch aktuell nach wie vor tragen würde. Die Marcello C, so toll sie ist, und ich habe sie lange gerockt. 3 Jahre, keine andere Uhr, nur die am Arm gehabt. Aber ich glaube, wie gesagt, die Hydro Conquest hätte ich die damals gekauft, würde sie heute noch an Arm finden, was leider mit der Marcello C nicht so der Fall ist.
Ja, also ich muss sagen, bei meiner Hydro Conquest, die ja natürlich das blaue Ziffernblatt hat und um es nur noch mal am Rande zu erwähnen und in Bicolor daherkommt, dafür habe ich mir im Sommer dieses blaue Kautschukband von Longines bestellt und habe das Stahlband sozusagen dadurch ersetzt. Das ist im Prinzip analog zu dem grünen, dasselbe Band, nur halt in blau und passt 1:1 zu der Farbe des Ziffernblatts und
Perfekt.
wirkt so schick. Also die Kombination, die dieses Band an dieser Uhr erzeugt, wird aus sehr, sehr schick und gleichzeitig sehr sportlich. Das könntest du 1:1 auch so auf einen Anzug tragen und keiner würde danach fragen, wie Kautschuk oder so, ne? Also es ist echt sehr, sehr schick. Und gerade auch mit dem, wie du es schon sagtest, mit dem integrierten Band, da hat Longines einiges richtig gemacht und ist definitiv eine Marke, die man sich näher anschauen sollte, wenn man eine Uhr sucht. Ja, jetzt haben wir heute sehr, sehr viel besprochen. Ich fand es richtig schön, dass wir ja so ins Detail gegangen sind und du hast echt sehr viel Hintergrundwissen. Dann nochmal vielen Dank an dich, dass du hier dabei warst und diesen, ja, Überblick, und zum Teil war es ja auch schon so ein gewisser Blick in die Zukunft oder in die Gegenwart, besser gesagt 2021, für die Zuhörer und Zuhörerinnen mitgestaltet hast. Auf jeden Fall schaut mal auf dem YouTube-Kanal vom Konstantin vorbei. Ich verlinke euch das alles in die Beschreibung dieser Podcast-Folge. Natürlich auch so mal den ein oder anderen Link zur Uhr, den wir besprochen haben, dass ihr das nochmal nachverfolgen könnt. Den Content findet ihr wie immer bei mir auch auf Instagram und für die coolen Oldschool-Leute mittlerweile, muss man sagen, auch noch auf Facebook. Muss man ja so sagen, der Trend geht ja sonst wohin. Facebook ist ja schon wieder Oldschool. Ja. ja. Was ist vielleicht so ein kleiner Ausblick noch von dir? Was kommt bei dir so in der Zukunft? Hast du spannende Sachen, die auf deinem Kanal kommen demnächst?
Also auf meinem Kanal kommen ja immer nur spannende Sachen.
Das stimmt, ja.
Nein, Quatsch. Also ich arbeite gerade da an einem Top 5 Seiko-Video, also meine Top 5 Seiko-Modelle, die ich da ein bisschen näher besprechen möchte, auch in Kooperation mit ein paar englischsprachigen YouTube-Kanälen. Super interessant, oder ich hoffe, dass das super interessant wird. Plus ich habe ja jetzt eine Aktion gemacht, wo ich gesagt habe, ich kaufe für meine Abonnenten eine Steinhard, habe da 5 Modelle zur Wahl gestellt. Die Leute, die meinen Kanal abonniert haben, durften dann jetzt wählen, welche Uhr ich kaufen und reviewen soll. Das war in dem Fall die Steinhard Ocean Pepsi GMT 39 mm am Jubiläumband und mit Keramiklünette, also quasi 1:1 GMT Master Hommage. Die Uhr habe ich jetzt bestellt. Da gibt es ein Unboxing, da gibt es einen sehr detaillierten Review, wo man da auch die Frage stellt, oder wo ich auch die Frage stellen werde: Lohnt sich Steinhard überhaupt und für wen ist das Ganze? Ich bin ja selbst kein großer Fan Hommage-Uhren, habe ich am eigenen Leib festgestellt, weil ich halt als erstes eine Hommage-Uhr gekauft habe und denke, eigenständige Uhren sind da in der Regel besser. Also auch das ist, denke ich mal, sehr spannend. Und ansonsten versuche ich natürlich immer up-to-date Uhrenthemen zu behandeln. Sehr natürlich auch beeinflusst von meinem eigenen Uhrengeschmack, das muss ich auch zugeben. Und jeder ist da herzlich willkommen, vorbeizuschauen, mitzudiskutieren. Wenn dem oder derjenigen das Ganze gefällt, freue ich mich über ein Abo. Auch kein Muss. Und natürlich immer über fleißige Kommentare und eine, ja, konstruktive Konversation im Kommentarfeld.
Super, besser hättest du das jetzt nicht ausdrücken können. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute dabei warst. Und ich glaube, das ist eine gute Konstellation, um das auch mal wieder zu wiederholen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr das auch so seht, dann gebt doch mal der Folge einen wohlwollenden Kommentar, beziehungsweise abonniert den Podcast. Ihr wisst, ich sag's immer wieder, aber das ist einfach wichtig. Dann kriegt man auch so ein bisschen Rückmeldung, ob euch das so gefällt, was wir hier so tun. Und wenn ihr besondere Uhren habt oder besondere Themen, die ihr findet, die eigentlich noch in 2020 gehören, dann schreibt mir das gerne, teilt mir das gerne mit. Wenn da was Tolles dabei ist, was ich sage, das gilt es nochmal hervorzuheben, werde ich mich dem auch in Instagram und, wir haben es gerade gesagt, auch in Facebook nochmal widmen und freue mich auf den Austausch mit euch. An dieser Stelle bleibt mir nur nochmals zu sagen, vielen lieben Dank, lieber Konstantin, für die tolle, ja, sehr intensive und von Technik bis, ja, wunderbaren Geschichten gespickte Folge, dass du hier dabei warst und ja, deine Zeit, die ja sehr wertvoll ist und du immer im Stress bist, wie ich gemerkt habe, schenken. Und ja, war auf jeden Fall sehr, sehr schön mit dir.
Danke, dass ich dabei sein durfte. Hat mir super viel Spaß gemacht.
Das freut mich. An dieser Stelle wünsche ich euch allen da draußen eine gute Zeit. Bleibt mir gesund, das ist ja das Allerwichtigste. Und ja, hört immer erfolgreich und spannend in diese Folgen rein, egal wo ihr unterwegs seid, ob im Auto oder zu Hause. Es lohnt sich, was da kommt. Demnächst erwarten euch einige spannende Reviews, bevor wir dann in das Thema, das ich schon mal angeteasert habe, einsteigen, die deutschen Uhrenmanufakturen. Und ja, bleibt mir weiter treu. Bis dahin, euer Daniel. Ciao, ciao.
Liebe Uhrenfreunde, da bin ich nochmal im Anschluss an diese Podcast-Folge. Vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und diese Folge gehört habt. Zwei Anliegen habe ich an dieser Stelle. Zunächst einmal, damit ihr immer informiert wird, wann eine neue Folge hochgeladen wird und meinen Podcast ein Stück weit supportet, bitte ich euch, macht die Glocke bzw. das Häkchen dort, wo auch immer ihr den Podcast gerade hört, um mich zu abonnieren. Und damit ihr mit mir in den Austausch, in die Diskussion gehen könnt, live den Content verfolgen könnt, den ich passend zur jeweiligen Folge poste, schaut mal bei mir in Instagram bzw. Facebook vorbei. Die Daten, wie ihr dorthin findet, die verlinke ich euch in der Beschreibung dieses Podcasts. Das war's von mir. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Liebe Grüße, euer Daniel.